Haus 1. Wir machen Podcasts.
Werbung.
Manchmal gibt es Berichte, die uns wachrütteln sollten. Und dazu zählt auf jeden Fall auch der neue globale Risikobericht 2026. Der zeigt uns, dass der Klimawandel das größte Risiko in den nächsten 10 Jahren sein wird. Das ist eine Einschätzung, die der Report seit Jahren enthält. Das heißt, die Gefahr, die kommt immer näher. Aber der globale Risikobericht enthält auch eine Erkenntnis, nämlich, dass wir nicht machtlos sind. Wenn wir Veränderung wollen, dann beginnen wir am besten heute damit. Ein Beispiel ist der Wechsel zu echter Ökoenergie. Das ist eine schnelle und einfache Maßnahme, die jeder von uns sofort umsetzen kann, um mitzuhelfen, die CO2-Emissionen zu senken. Wichtig ist, dass der Tarif wirklich auf 100% erneuerbaren Energien basiert und dass mit den Einnahmen auch die Energiewende vorangebracht wird. Denn wir brauchen ja dringend noch mehr Ökoenergie. Deswegen ist unser Tipp der Ökoenergieversorger Polarstern. Dort findet ihr verschiedene Tarife, aber immer gibt es 100% zertifizierte Ökoenergie, sowohl beim Strom als auch beim Gas. Und gerade beim Gas ist das eine absolute Seltenheit. Außerdem investiert Polarstern pro Kilowattstunde in neue Ökokraftwerke. Und genau das brauchen wir. Wenn ihr das genauso spannend findet wie wir, dann schaut mal direkt bei Polarstern vorbei unter polarstern-energie.de. Da könnt ihr in nur 5 Minuten wechseln und wenn ihr das mit dem Code Wochendämmerung tut, dann bekommt ihr eine Gutschrift von 20 Euro auf die nächste Jahresrechnung. Willkommen zur Wochendämmerung vom 6. Februar 2026 mit
dem Zustand der Menschenrechte,
einer skurrilen Nachricht,
Kriegsschäden,
den Epstein-Files,
Extensionen,
Schamdschaft zu Libyen,
Präferenzen,
einer guten Nachricht,
Armut,
dem Limerick
der Börsenticker,
dem Limerick der Woche,
dem Börsenticker
und Holger Klein
und Katrin Rönicke.
Entschuldigung.
Bitteschön, ich fange einfach mal mit den Menschenrechten an.
Wollen wir nicht mit der skurrilen Nachricht anfangen?
Weiß ich nicht. Ich habe nur schlechte Nachrichten dabei. Willst du die nicht ein Stück weiter hinten, vielleicht damit wir noch was zum Lachen kriegen im Laufe der Sendung?
Ja, ja, okay.
Das ist so als Idee. Also
nee, ich finde das einen guten Vorschlag.
Die Nichtregierungsorganisation Human Rights Watch setzt sich ein für die Einhaltung der Menschenrechte, darum heißt sie wahrscheinlich so. Die veröffentlichen ja regelmäßig einen Bericht und zwar ihren Human Rights Watch World Report. Der Fokus interessanterweise in diesem Report dieses Jahr, so 2026, liegt stark auf den USA, weil die halt sich nicht nur zu ihrem eigenen Schaden zu einer Autokratie umbauen, sondern auch zum Schaden der Allgemeinheit. Der Titel des diesjährigen Reports heißt Menschenrechte in Gefahr. Und Human Rights Watch sagt, die Menschenrechte oder das internationale Menschenrechtssystem, da gehören ja auch Institutionen dazu, zu den Menschenrechten, befände sich in einer existenziellen Krise und stellt in Frage, ob die Menschenrechte die Trump-Ära überhaupt überleben können.
Tja, die sprechen aus, was ich befürchte, ja.
Ja, und es ist halt nicht nur Donald Trump, sondern sie gehen eben auch noch teilweise dann auf Russland ein, aber auch auf andere Autokratien, Türkei und sowas alles. Also das sind auch alles Gefahren für die Menschenrechte. Interessant fand ich, dass sie Homophobie als Frühwarnsystem für allgemeine Menschenrechte betrachten.
Na klar, ja.
Ja, aber wäre ich so nicht drauf gekommen, dass man einfach sagt, woran erkennt man denn, ne? Was ist denn so der Kanarienvogel in der Kohlenmine? Ne? So.
Also ich kenne genau, die Homophobie ist das eine, das kennen wir aus Osteuropa ja sehr, sehr gut.
Ja.
Und das andere, das habe ich beim Guardian mal gelernt, eine Autorin beim Guardian mal geschrieben, hört schwarzen Frauen zu, aufmerksam,
ja,
was die sagen. So, das ist der zweite Kanarienvogel, ja, für Menschenrechte.
Gute Idee. Also ja, habe ich irgendwie noch nie so drüber nachgedacht. Sondern ich muss mir das dann immer mühsam intellektuell herleiten aus allen möglichen Versatzstücken. Aber das ist schon mal ganz schön. Für Deutschland weisen sie darauf hin, dass es zunehmende Straftaten gegen die sexuelle Orientierung und geschlechtliche Vielfalt gibt. für die ganze Welt, und das finde ich auch eine wirklich dramatische Zahl, beschreiben sie eine demokratische Rezession. Die Demokratie weltweit sei auf das Niveau von 1985 zurückgefallen. Und fast 3/4 der Weltbevölkerung leben unter autokratischen Regimen. 3/4. Leben unter der Knute einiger weniger. Das ist eigentlich so der Wahnsinn, weil wenn diese 3/4 einmal aufstehen würden, dann wären die Autokraten ganz schnell weg.
Klar. Ich habe ja gerade so ein nettes kleines Büchlein von Aldous Huxley gelesen, wo man auch dachte, hey, der ist doch längst tot, aber irgendwie haben sie noch mal einen Text von ihm gefunden, rausgekramt und neu aufgelegt.
Echt?
Ja, ja. Das heißt irgendwas mit Oligarchen, die Welt der Oligarchen oder so ähnlich. Mhm. Und der beschreibt darin halt, wie diese Oligarchen, mit denen wir es ja heute zu tun haben, eben krasseste militärische Mitte haben.
Ja, klar.
Und deswegen das nicht mehr so einfach ist mit den Revolutionen.
Nee. So einfach ist es sowieso nicht, mit Revolutionen ja grundsätzlich nicht, weil das Problem ja ist, dass die meisten von diesen 75% oder von diesen fast 75% der Menschen, die in Autokratien leben müssen, das dürften Arme sein und Arme zetteln keine Revolutionen an. Das ist ja dann obendrein das Problem. Und klar, die sind sehr mächtig und die sind sehr, wie man so schön sagt, robust, was wir ja im Iran gesehen haben. Ne?
Ja, eben.
Jetzt beim letzten Ausbruch von ich sag mal, Unruhen, wo sie dann, man weiß es ja nicht, aber
30.000 ist die Zahl, ja.
Also, ja, genau, aber ja, ich bleibe bei Zehntausende, was ich irgendwie, weil ob es jetzt 10.000 sind oder 30.000, ist dann irgendwann auch. Human Rights Watch fordert natürlich ein Bündnis globaler rechtsstaatlicher Demokratien oder ein globales Bündnis rechtsstaatlicher Demokratien oder wie du es willst, um eben dem Autoritarismus irgendwas noch entgegenzusetzen zu haben und vielleicht auch ein Positivbeispiel zu liefern, wobei das mit der Europäischen Union und in der Europäischen Union nicht ganz so einfach zu sein scheint, dass die sich mal so weit zusammenreißen, dass dann nicht irgendwelche Staaten wie Ungarn ausscheren oder wenn dann die Landwirtschaft mal ein bisschen was abgeben muss, dass dann Frankreich ausrastet und so. Haben wir ja ständig in der Sendung sowas.
Nicht nur das, ich finde halt auch die Stärke der rechten Parteien im Europäischen Parlament besorgniserregend.
Ja, aber das wollen die sogenannten konservativen Parteien, die wollen das so.
Eben, und du hast ja neulich auch gut referiert, die 14, wie heißt es, die 14 Merkmale des Urfaschismus, die wir unter anderem bei der CDU, CSU schon andeutungsweise sehen können. Das ist ja auch ein Problem.
Wenn man ein bisschen reinzoomt auf Deutschland, also bei Human Rights Watch auf der Webseite, kannst du nach einzelnen Ländern suchen und deren Berichte über die einzelnen Länder sehen. Rechtspopulistische Rhetorik, Angriffe auf die Zivilgesellschaft. Ich bringe jetzt mal nur ein bisschen stichwortartig die Highlights. Mhm. Einschränkung der Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, insbesondere wenn es um diese palästinensischen oder pro-palästinensischen Diskussionen geht, wie sie immer genannt werden. Wobei ich da auch über die Nomenklatur diskutieren wollen würde.
Ist ja wurscht, aber die sollen sich zusammensetzen und ihre Meinung sagen dürfen. Punkt.
From the river to the sea rufen sie da rum. Also es sind halt antisemitische Demonstrationen. Ne? Also die pro-palästinensischen Demonstrationen schaffen es halt nicht, sich hinreichend von den Antisemiten abzugrenzen. Und darum finde ich es schon in Ordnung, da ein bisschen genauer hinzugucken. Geht aber auch noch weiter. Die deutschen Behörden schränken ein die Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, Kriminalisierung von Klimaaktivismus, immer noch ein Problem. Die zivilgesellschaftlichen Organisationen haben sich einer verstärkten Kontrolle und parlamentarischen Anfragen der CDU-CSU ausgesetzt gesehen. Kritiker sagen, da sollen abweichende Meinungen zum Schweigen gebracht werden. Das, glaube ich, muss man nicht Kritiker sein. Selbst wenn man das gut findet, weiß man, dass es genau darum geht. Das ist ja zunehmend Angriffe auf Journalisten und Medienhäuser, zunehmend restriktive Haltung in der Migrations- und Asylpolitik, Hasskriminalität verzeichnet einen signifikanten Anstieg seit dem Jahr 2024. Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetzänderungen, wo ja dann auch Berichtspflichten über die Menschenrechte einfach mal nicht mehr. Was sind denn Pflichten? verpflichtend sind.
Durchgesetzt werden, genau.
Die stehen da ja noch nicht mehr drin, was willst du da durchsetzen? Ne? Und die Verschiebung der Außenpolitik Deutschlands in Richtung Sicherheit, Migrationsbegrenzung, ökonomischer Interessen mit geringerer Betonung von Menschenrechten und wertebasierter Diplomatie. Das ist der Zustand Deutschlands. Also auch in Deutschland steht es nicht mehr so gut um die Menschenrechte, wie es noch vor ein paar Jahren gestanden hat. Das Gleiche gilt dann auch für die Europäische Union. Bemühungen der EU zur Migrationseinschränkung haben zu Menschenrechtsrisiken und Verletzungen geführt. Rechtsextreme Narrative werden zunehmend von etablierten Parteien und Medien normalisiert. Hallo CDU, CSU und sonstige konservative Parteien im Europäischen Parlament. Fortschritte bei wirtschaftlichen, sozialen Rechten werden zwar erzielt, aber die Umsetzung durch die Mitgliedstaaten hinkt hinterher. Wobei, und das finde ich eine sehr schöne Formulierung, eine beträchtliche Anzahl von Menschen weiterhin von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht ist. Und dieses Oder merken wir uns mal, da erzähle ich nachher noch ein bisschen was von. In mehreren Mitgliedstaaten nimmt die Rechtsstaatlichkeit ab. EU-Rat und die Kommission versäumen es, wirksame Maßnahmen gegen Verstöße zu ergreifen. Insgesamt schrumpft in Europa, also der Europäischen Union, der Raum für die Zivilgesellschaft. Also die Menschenrechte sind auch in der Europäischen Union auf dem Rückzug. Was ein Problem ist, weil wenn wir hier nicht die Anwälte der Menschenrechte sind, selbst wenn wir pragmatischer Realismus oder wie war es? Nee, wertebasierter Realismus. Also selbst wenn wir da mit wertebasiertem Realismus rangehen, müssen wir der Hort der Menschenrechte bleiben. Wir müssen unmandatierte Anwälte der Menschenrechte bleiben, einfach um zu zeigen, es geht auch anders. Eine andere Welt ist möglich.
Ja, genau.
Und wir sind die andere Welt. Ich glaube, auch das ist noch nicht wirklich verstanden. Wir sind die andere Welt. Hier irgendwelche Rechte zu beschneiden, irgendwas zurückzudrehen, halte ich für einen riesengroßen Fehler. Insbesondere auch in der Sozialpolitik, wo Sie ja so viel drüber diskutiert haben. Weil das sind die zivilisatorischen Errungenschaften.
Ja,
ne?
Der Wohlfahrtsstaat, ja.
Genau, eine Krankenversicherung, bei der jeder nach seiner Leistungsfähigkeit einzahlt, aber alle die gleichen Leistungen bekommen. Das ist ein zivilisatorischer Gewinn. Das vergisst man sehr schnell, weil man immer nur darauf guckt, das haben wir ja auch gut gelernt in den letzten 30 neoliberalen Jahren und jetzt mit der Union, die jetzt auch wieder nichts anderes kennt. Das muss man sich, alles, was die CDU und CSU äußern öffentlich, also diese ganzen Testballons, die sie auch von ihren angeschlossenen Vereinen irgendwie starten lassen, um zu gucken, wie weit können wir gehen, bis die Bevölkerung wirklich laut wird. Diese ganzen Testballons, das ist alles der Neoliberalismus der 1990er Jahre, was die uns gerade auftischen. Und das ist ein Rückschritt, ein zivilisatorischer.
Ja, ich möchte dazu auch nochmal unser Gespräch vom letzten Jahr mit Gerald Knaus empfehlen, der ja nochmal sehr schön gezeigt hat, wohin es ja auch führt, wenn man sagt so, ach ja, die Menschenrechte, dann nehmen wir alles nicht so ernst. Ist immer schlecht, ist immer schlecht. Ja, ich kann da eigentlich gut anknüpfen. Also wenn wir sagen so, das Ganze ist irgendwie ganz schön auf dem Rückmarsch in Europa, in der Welt und ausgehend auch teilweise von den USA, passt dazu eigentlich alles, was ich diese Woche bei meiner Durchforstung der sogenannten Epstein-Files gefunden habe. Und was auch viele andere Journalistinnen und Journalisten da drin gefunden haben, weil das war das große Thema, was mich diese Woche beschäftigt hat. Also vor genau einer Woche, wie immer, nachdem wir unsere Sendung aufgenommen haben, aber hätte auch nichts genutzt, wenn es vorher gewesen wäre, hat das US-Justizministerium, das also Department of Justice in US-amerikanisch heißt, deswegen ich werde oft DOJ einfach sagen, eine riesige Anzahl von Dateien veröffentlicht. Im Rahmen des Gesetzes, das Donald Trump im November ja erlassen hatte, auf großen Druck, dass nämlich eigentlich innerhalb von 30 Tagen alle Epstein-Files veröffentlicht werden müssten. Dann kam im Dezember die erste Runde. Das waren aber gerade mal 1% der gesamten Dokumente. Und jetzt sprechen so einige Leute davon, ist es vielleicht die Hälfte oder sowas, was wir haben. Also seit letztem Freitag. Das heißt,
also 49% auf einen Schlag.
So ungefähr, ja. Und das merkt man auch. Also wenn man durch diese Files wühlt und Sachen guckt und so, da bin ich auch total zwiegespalten, weil ich habe auch zu den Leuten gehört, die gesagt haben, wir haben gerade mal 1% gesehen, was soll denn das? Ja, wird hier was verschleiert, bla bla bla.
Ja, natürlich.
Ja, vermutlich ist es auch nicht falsch, aber Man sieht den Dateien an, dass sie unter großem Druck bearbeitet worden sind und dann einfach veröffentlicht. Also wir haben da zum Beispiel Dokumente, wo dreimal der Name des Opfers geschwärzt wurde und beim vierten Mal dann nicht mehr. Womit es halt komplett, also dann hätten die dreimal auch nicht gemacht werden müssen. Der Name ist dann bekannt. Ja. Und das deutet halt darauf hin, dass da einfach geschlampt wurde. Ich will nicht mal Absicht unterstellen, sondern wirklich Schlamperei. Und ich kann mir vorstellen, dass Schlamperei dann passiert, wenn man unter sehr großem Zeitdruck ganz viel schaffen muss. Was bei ein paar Millionen Daten halt so eine Sache ist. Ne?
Ich habe da ja immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass da Leute sitzen, die das aus Sabotagegründen machen.
Die Opfer zu bloßzustellen.
Dass die einfach sagen, hey, ich schwärze jetzt halt mal nicht alles und hier auch nicht und da auch nicht. Und damit es so aussieht, als wäre es Schlamperei, schwärze ich nicht nur die Namen der Täter, sondern auch teilweise der Opfer, weißt du? Also als es einfach zufällig aussieht.
Ja, das ist jetzt eine Verschwörungstheorie.
Weiß ich nicht, nee. Also es gibt ja anständige Menschen in allen Behörden.
Das stimmt, aber ich glaube schon, dass es wirklich... Man kann sich ja auch vorstellen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass da geschlampt wird, ist wesentlich größer, weil was sollen die da anderes machen? Das sind die USA und die unter Trump 2, ja.
Eben. Und das heißt, ich sehe hier ein Dilemma, weil eigentlich müsste man sich für die Opfer wünschen, dass die sich beim nächsten Mal mehr Zeit nehmen und es gründlich machen. Das Problem ist aber halt, dass die Leute, in deren Händen das ganze Zeug liegt, nicht vertrauenswürdig sind. Und wir davon ausgehen müssen, dass sie auch Dinge schwärzen oder also einfach gar nicht veröffentlichen, weil auch jetzt sind ganze Seiten schwarz. Ne? Einfach, du kannst ja nichts lesen. Sachen, die eigentlich vielleicht vom öffentlichen Interesse wären, die aber den jetzigen Präsidenten Donald Trump und sein Umfeld irgendwie belasten könnten. Und tatsächlich ist genau das auch direkt passiert. Letzten Samstag, also einen Tag nachdem das Ganze veröffentlicht wurde, hatten sich dann in den USA schon Leute ein bisschen durchgewühlt durch die Sachen. Und du kannst da halt... Das ist quasi wie eine Suchmaschine. Du kannst da Namen eingeben und so. Und die haben natürlich Trump eingegeben, ist ja klar. Und dann gab es so eine Tabelle, die geisterte dann durch die sozialen Medien, wo Tipps, also verschiedene Hinweisgeber bei den Polizeibehörden oder auch beim FBI, so tabellarisch dargestellt wurden. Was haben wir bisher von HinweisgeberInnen gehört zum Thema Epstein? Und da war auch sehr viel Trump drin. Aber das sind halt sowas wie anonyme Anrufe oder so, ne? Also da ist alles Mögliche drin gewesen. Und da standen dann halt Anschuldigungen, unter anderem über Donald Trump, dass er eine Minderjährige vergewaltigt haben soll, dass er dabei gewesen sein soll, wie eine Minderjährige oder beziehungsweise ihr Onkel ein Neugeborenes umgebracht hätten. Ja, weil sie halt schwanger war und dann musste das irgendwie weg.
Okay. So, ne? Ich dachte irgendwie, ja, okay.
So Sachen standen da drin und wir hatten dann das Problem am Wochenende, dass in den sozialen Medien dann ganz viele so Videos gesagt haben, Donald Trump hat das gemacht, der hat das gemacht, der hat das gemacht. Sachen, die in dieser Tabelle standen, da stand sogar drin, ein Baby wäre gegessen worden. Also oder Leute haben das behauptet, Baby wäre gegessen worden, stand gar nicht in dieser Tabelle. Und dann war am Samstag diese Tabelle auch sehr schnell wieder weg. Also, als ich dann am Montag versucht habe, mir das anzuschauen, gab es die online schon gar nicht mehr. Also es gab sie online noch, weil natürlich sind immer irgendwelche Leute schneller, laden es runter, laden es woanders wieder hoch. Also ich konnte es mir schon runterladen und dann gibt es ja auch noch die Wayback-Maschine, da konnte man auch dann abgleichen. Aber trotzdem war es erstmal vom DOJ wieder gelöscht worden. Und natürlich ist es total problematisch, dass irgendwelche Leute, die keine Ahnung haben, wie man solche Sachen einsortiert, dann in den sozialen Medien damit viral gegangen sind. Also du hattest sofort diese Narrative, Donald Trump hat Minderjährige vergewaltigt und Babys getötet und außerdem haben sie Babys gegessen. Also wirklich die schlimmsten.
Es würde mich nicht wundern, wenn das aus der US-Regierung oder irgendwelchen angeschlossenen Propaganda-Instrumenten genauso lanciert worden wäre. Also sowohl dieses Veröffentlichen von der Hälfte aller Epstein-Files auf einen Schlag, das halte ich für Absicht, um einfach für so viel Unübersichtlichkeit zu sorgen, dass du mindestens eine Woche brauchst und maschinelle Unterstützung, um das wenigstens halbwegs zu sortieren. Und auch diese ganzen Geschichten, die haben Kinder gegessen und weiß der Geier was gemacht. Ich glaube, dass das genauso aus dieser Richtung Richtung kommt, um derart viele Erzählungen in die Welt zu bringen, dass Trump sich im Zweifelsfall oder seine ganze Regierung sich im Zweifelsfall hinterher hinstellen kann und sagen, steht doch nur Schwachsinn drin, wir essen doch keine Kinder, aber glaubt doch nicht, was ist doch Quatsch.
Das ist lustig, du bist heute sehr für Verschwörungssachen zu haben. Das ist auch nur.
Nö, das kennt man ja auch aus deutschen Untersuchungsausschüssen. Ne? Dass Untersuchungsausschüsse, also es passiert immer, liest man immer wieder. Es ist sowas, was man so am Rande so ein bisschen mitkriegt, aber nie wirklich ernst nimmt. Total oft, wenn ein Untersuchungsausschuss Akten anfordert, kommen die nicht und wird verzögert und verschleppt und dann 3 Tage oder irgendwie sowas, bevor der Untersuchungsausschuss seinen Bericht vorlegen muss, da kommen dann alle Akten.
Auf einmal und du schaffst es nicht zu bewältigen.
Das ist ein völlig normaler Vorgang. Also da brauche ich keine Verschwörungstheorie für. Und das sieht halt genauso aus.
Ja, das glaube ich schon, dass das so tatsächlich ist. Aber was du gerade gesagt hast, ist, dass die sowas dann absichtlich drin gelassen haben, damit solche Sachen verbreitet werden im Internet. Das ist mir eins zu weit gegangen.
Nee, die verbreiten das selber.
Ich glaube, die haben das, ja, das ist noch eins weiter. Das glaube ich wirklich alles nicht. Und Holger, never assume anything. So.
Ja, ja.
Was ich tatsächlich eigentlich bemerkenswert daran finde, ist, dass diese Tabelle, für mich sehe ich keinen Grund, dass das DOJ das dann wieder offline genommen hat, weil eigentlich alles Wichtige geschwärzt war. Das heißt, da fehlte es natürlich an Einordnungen und natürlich sind Verschwörungstheorien durch die Decke gegangen, aber es war jetzt nichts, also da standen keine Namen drin oder sonst irgendwas, da waren die wichtigen Sachen tatsächlich geschwärzt. Und deswegen ist meine Befürchtung, dass wir sowas in Zukunft gar nicht erst zu sehen bekommen. Also, dass die Veröffentlichung aus Versehen war und dass in Zukunft einfach sowas nicht nochmal passiert. Also
du meinst die andere Hälfte der Epstein-Dateien? Oder?
Ja, die ja irgendwann auch noch kommen müssen.
Ja.
Also, dass man da gründlicher hinschauen wird, dass nicht irgendwo eine Tabelle durch die Welt geistert, wo drin steht, Donald Trump hat eine 13-Jährige vergewaltigt. So. Aber okay. Kommen wir mal zu dem, was ansonsten noch interessant ist an diesen Files. Also, was ich bemerkenswert finde, ist, es sind vor allem E-Mails und sowas wie iMessage-Chats und sowas, was ich mir jetzt angeschaut hat. Und da findet man keine direkte Korrespondenz zwischen Trump und Epstein.
Mhm.
Und wie ich gelernt habe, liegt das daran, dass Donald Trump halt keine E-Mails schreibt.
Okay,
er telefoniert halt immer.
Ja,
so.
Ja.
Ist gut für ihn, weil auf die Weise taucht er da jetzt einfach nicht auf. Aber das muss man auch im Hinterkopf haben, das muss man wissen.
Das weiß jeder Kleinkriminelle, weiß das eigentlich. Ne?
Ja, das hätte ich auch gedacht. Wenn er wirklich, komme ich auch gleich noch zu, gibt so ein paar Agenten-Stories. Und wenn er wirklich ein Agent gewesen ist, dann ist er ein ganz schön schlechter gewesen, was der alles einfach in Mails reingeschrieben hat. Naja, also wir können mit dem, was ich jetzt bisher gesehen habe, und es hat auch kein journalistisches Team bisher was gefunden, wir können mit den neuesten Epstein-Files Trump nicht stürzen. So.
Mhm.
Aber trotzdem sind einige diese Woche gestolpert und gestürzt. Es gibt bei Newsweek eine Liste mit Leuten und einer davon ist zum Beispiel Miroslav Lajčák.
Lajčák,
ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das war ein nationaler Sicherheitsberater unter Ministerpräsident Fico in der Slowakei. Wir haben Joanna Rubinstein, das ist die Präsidentin des schwedischen UNHCR gewesen. Die ist zurückgetreten. Und ganz besonders groß, das hat die Briten diese Woche schön beschäftigt, ist in Großbritannien Peter Mandelson. Peter Mandelson hatte einen Sitz im House of Lords, den hat er jetzt niedergelegt. Der war von 1992 an eigentlich immer wieder im britischen Unterhaus, in der Regierung Tony Blair. Er war Handelskommissar in der Europäischen Kommission. Er war unter Premierminister Brown Wirtschaftsminister. Er war stellvertretender Premierminister. Also er ist eine Größe in der britischen Politik.
Vor allen Dingen, er ist ein Lord, also House of Lords, Oberhaus. Und das ist halt
lebenslang.
Das ist dann halt auch irgendwie so genau so wie der. Es gibt so einen Sketch, der heißt The Aristocrats. Das ist der ekelhafteste Witz der Welt, der dauert 10 Minuten. Ist von, ich habe den Comedian
vergessen. An den musste ich diese Woche auch sehr oft denken.
Das ist halt so, wenn du dann sowas hörst, irgendwie diese Kinderschänderringe bis in die höchsten Kreise und du denkst so, ja, genau so stelle ich mir euch auch vor, ihr Aristokraten. Und die sich da versammelt haben um Epstein, das ist ja im Grunde eine Aristokratie, die halt nur auf Geld und nicht auf Gottgegebenheit basiert. Ne?
Ja, aber es sind schon auch einige.
Genau so stellt man sie sich vor. Und ich frage mich, weißt du, was ich mich frage?
Mhm.
Wer macht eigentlich dieser Tage Epsteins Job? Weil du glaubst doch nicht, dass die alle damit aufgehört haben.
Das ist auch interessant. Eine interessante Frage. Naja, jedenfalls seit 2025 war er britischer Botschafter in den Vereinigten Staaten und ernannt wurde er dazu von Keir Starmer, dem Premierminister. So, und der ist deswegen gerade sehr unter Beschuss, weil Dinge damals ja schon bekannt waren. Also 25 war schon bekannt, dass Mandelson Kontakt mit Epstein hatte, auch nach 2008, als er schon verurteilt war wegen sexuellem Missbrauch. Und jetzt, Mandelson vor allem auch gestolpert, weil klar wurde, okay, der hat Epstein geheime Informationen gegeben. Also wo er investieren soll, es war mitten in der Finanzkrise, wo man jetzt gut investiert und sowas, bevor es an die Öffentlichkeit ging. Also solche Sachen, ne? Das ist ja schon auch richtig kriminell. Deswegen, das wird jetzt auch tatsächlich richtig auch von der Polizei untersucht. Es gibt eine Anklage. Und insgesamt muss ich sagen, zu Starmer, ich war fast überrascht, weil der wird gerade richtig gegrillt, was ja auch richtig so ist. Und ich habe einen kleinen Ausschnitt mitgebracht und das ganze Video ist auch in den Shownotes, wer sich's anschauen will. Nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt aus diesem Grillen von Keir Starmer.
Did the official security vetting he received mention Mandelson's ongoing relationship with the pedophile Jeffrey Epstein?
So clear. Prime Minister.
Yes, it did. As a result, various questions were put to him.
Also er wurde gefragt, es gibt ja so eine Sicherheitsprüfung, wenn jemand ernannt wird durch den Premierminister, wird er ja gescannt, was gibt es da? Und er wurde gefragt, stand da drin, dass Mandelson weiter Kontakt mit Epstein hatte? Und Keir Starmer gibt zu, ja, das stand da drin. Und dann ist so, oh, und ich dachte aber nur, hey, Respekt dafür, weil ich kann mich nicht erinnern, wann zuletzt ein deutscher Politiker so ehrlich auf so eine Frage geantwortet hätte.
Ja, es passiert sehr selten so, ja.
Also jetzt mal unabhängig davon, dass er da wahrscheinlich sehr dumm gehandelt hat und was weiß ich. Aber an der Stelle einfach zu sagen, ja, das stand da drin. Und wir haben dann ganz viele Fragen gestellt deswegen. Und dann hat er uns ganz viel angelogen. Aber einfach ehrlich zu antworten, dafür an der Stelle mal Respekt. Und das ist auch ganz interessant, dass für Großbritannien, die diskutieren jetzt intensivst darüber, ob sie Palantir nutzen sollen. Weil,
ja,
wir diskutieren ja auch immer mal wieder, also du und ich und unsere Bubble diskutiert darüber, der Rest der Politik leider nicht so intensiv. In Großbritannien,
die finden es gut, inklusive der Grünen.
Mhm. Ja, in Großbritannien hat es jetzt andere Dimensionen angenommen, weil Mandelson nämlich eine Lobbyfirma gegründet hatte, Global Council heißt die, die wiederum von Palantir beschäftigt wurde. Und dadurch gab es dann Verträge im Wert von 500 Millionen Pfund, sowohl vom NHS als auch vom Verteidigungsministerium in Großbritannien mit Palantir. Und das Ganze eben vermittelt unter anderem über Epstein, Jeffrey Epstein, der wiederum gut mit Peter Thiel war. So. Das heißt, dieser Deal hat wahrscheinlich damit zu tun, dass es eben dieses Netzwerk gab, dieses große Netzwerk um Jeffrey Epstein zwischen einflussreichen Menschen in der Politik, einflussreichen Menschen in diesen ganzen Tech-Unternehmen, einflussreichen Menschen in den Monarchien weltweit. Also der hatte überall seine Fäden. Und deswegen hoffen die jetzt, dass die es hinbekommen. Also bisher war das immer so, ja, einzelne Abgeordnete und Aktivisten natürlich haben was gegen Palantir. Mhm. Naja, die Diskussion wird zumindest in Großbritannien jetzt ein bisschen anders geführt, was ich gut finde.
Ja, dann das ist wenigstens, sieht man dann ein paar sinnvolle Argumente, sagen wir mal so, also wo dann eben nicht sich jemand von rechts hinstellen kann und genau das sagen kann. Das sind ja nur Aktivisten, das sind ja linke Spinner. Die wollen ja Täterschutz und irgendwie sowas.
Ja.
Na, vielleicht werden wir den Mist ja doch noch irgendwie los. Schön wär's, ja.
Absolut. So, jetzt kommen wir zur Agentenstory. In den Files gibt es mehrere offizielle Dokumente des FBI. Und zwar sind das dann meistens Berichte von sogenannten CHS. Confidential Human Resources heißen die, also auf Geheimdienstisch, also geheime menschliche Quelle. Und diese Quellen, ja, sind unterschiedlich vertrauenswürdig, würde ich mal sagen.
Ja.
Da ist zum Beispiel jemand, der sagt, naja, also ich habe Gespräche abgehört zwischen Epstein und Dershowitz. Dershowitz ist ein Anwalt, unter anderem ein Anwalt von Epstein gewesen, der ihn vertreten hat. Und in diesen Gesprächen habe ich gehört, wie Dershowitz mit dem Mossad Kontakt hatte und Epstein mit dem ehemaligen israelischen Premierminister Ehud Barak nahestand. Und jetzt kommt es, auch von Ehud Barak zum Spion ausgebildet wurde.
Mhm.
So, das sagt eine Quelle, deren, ich sag mal, Seriosität nicht weiter benannt wird in diesem Dokument. Das ist halt eine Quelle von vielen.
Ich dachte, du sagst jetzt sowas Schönes wie mit einem Vertrauenswürdigkeitsniveau von 63% oder sowas.
Das steht da leider nicht dabei, aber so könnte man es vielleicht tatsächlich einschätzen.
Ja, sogar, ich würde mich nicht wundern, wenn die sowas haben, sogar intern. Einfach irgendwelche Schwellwerte, wie glaubwürdig jemand einzuschätzen ist.
Genau. Naja, ich sag mal so, ich komme gleich noch zu einer Quelle, da schreiben sie explizit dazu, dass die sehr glaubwürdig ist.
Okay.
Und deswegen bei allen anderen würde ich halt nochmal immer ein Fragezeichen dahinter machen. Dann gibt es noch eine Quelle, die sagt, also eigentlich hat Epstein hatte ja ganz viele Verbindungen zu Wissenschaft. Menschen, die irgendwie Professoren in Harvard waren oder in anderen, am MIT und so weiter. Da haben wir ja auch einen Fall in Deutschland mit Joscha Bach, der wie der Spiegel rausgefunden hat oder beziehungsweise Papertrail Media für den Spiegel rausgefunden hat, eine Million von Jeffrey Epstein bekommen hat und dessen wissenschaftliche Arbeit sonst wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen wäre ohne Jeffrey Epstein, was ich krass finde. Mhm. Und dann ist eben die Frage, warum hat er denn so viel Geld in, das ist jetzt ja nur der einzelne kleine deutsche Wissenschaftler gewesen. Das heißt, die Dimension an Geld, was von Epstein in die Wissenschaft geflossen ist, ist recht groß. Und eine Quelle des FBI sagt, naja, Geldwäsche. Geldwäsche, einfach das Geld in die Wissenschaft geben. Und dann ist das Ganze natürlich auch so ein, naja, Epstein hat eine Gefälligkeitsbank aufgebaut. Ich gebe dir Geld, du gibst mir was anderes.
Aha.
Ich gebe dir Mädchen, du gibst mir was anderes. Also der hat letztendlich ein großes System von Gefälligkeiten. Der hat auch Leute miteinander vernetzt, die dann nur auch einander geholfen haben und so weiter. Und diese Quelle, naja, also das ist dann auch wieder so eine, im Grunde eine Verschwörungstheorie. Woher hatte Epstein denn das viele Geld? Und da gibt es einen Unternehmer, der heißt Les Wexner. Und die Quelle sagt, der steckt eigentlich dahinter. Verweist dann auf Whitney Webb, eine, ja, man könnte sagen, ein Star unter den Verschwörungstheorien oder in der Verschwörungstheorien-Szene, die dichtet Les Wexner eigentlich so eine Art jüdische Weltverschwörung an. Und das ist auch eines der großen Probleme, was jetzt diese Woche immer wieder aufgetreten ist, dass die Leute, die angefangen haben, sich wirklich mit diesen Files zu beschäftigen, mit diesen Daten, sehr schnell da drin gelandet sind, die jüdische Weltverschwörung da drin zu sehen. Und also dem Antisemitismus hat es diese Woche wirklich einen krassen, krassen Schub nochmal gegeben.
Okay.
Ein paar Sachen. Ein paar Sachen kann man verifizieren. Sowas wie, ja, Ghislaine Maxwells Vater war ein israelischer Agent. Ist so. Und Maxwells Geschwister, da waren auch ein paar Behauptungen drüber, eine Schwester ist eine Koryphäe in der Informationstechnologiebranche und hat eine Softwarefirma namens Chilliard. Und die wird unter anderem beim FBI eingesetzt. Also da gibt es schon auch so Sachen, wo ich sagen würde, können wir bitte mal ein Investigativteam da dran setzen und die hier weiterforschen, ne?
Ja, aber da bin dann ich jetzt wieder entschwörerisch. Um solche Zustände zu bekommen, braucht man keine Zentralsteuerung. Sowas ergibt sich.
Ja, ja, sicher.
Da, man kennt einen, man kennt einen. Den kenne ich den. Und schon hast du da irgendwelche Querverbindungen, die eigentlich keine Querverbindungen sind. Also, ja,
genau. Und was ich dadurch eben gelernt habe, ist, dass auch so eine FBI-Quelle Verschwörungsglauben anhängen kann. Ja, also
ja, klar.
Das heißt, es braucht dringend Leute, Follow the Money, ICIJ, Paper Tray und alle, die sich da jetzt mal dahinter klemmen. Und man kann ja sagen, also wir nehmen das jetzt mal als Hypothese, was Whitney Webb so alles auf, die hat Bücher darüber geschrieben, zwei Stück. Das kann man ja mal als Ausgangspunkt nehmen und gucken, Vielleicht ist da ja was Brauchbares drin. Vielleicht gibt es ja auch Belege für diese Behauptungen jetzt in diesen neuen Epstein-Files und vielleicht auch in denen, die noch kommen. Aber genau, jetzt komme ich zu der Quelle, die als zuverlässig eingeschätzt wird. Da steht dann halt davor, wir haben ja eine etablierte Quelle, die als äußerst zuverlässig gilt, deren Berichterstattung in den letzten 18 Jahren größtenteils bestätigt und validiert wurde. Und sie liefert die folgenden Informationen.
Okay, 18 ist schon, das ist ja ordentlich, ist ja wie meine Schadensfreiheitsklasse, bevor ich das Auto kaputt gefahren habe.
Ja, so, und diese Quelle hat gesagt, ein Kanal, den die Quelle als Hassverbrechen bezogenen Telegram-Kanal namens Old White Shitlords beschreibt, veröffentlichte das unzensierte kleine schwarze Buch von Jeffrey Epstein. Mhm. Dieses berühmte Buch mit den Namen.
Mhm.
95 Seiten sind da veröffentlicht worden in diesem Kanal und da sind auch so Sachen, also Leute drin, wie zum Beispiel Jean-Luc Brunel, der junge Frauen gescoutet hat, das ist im Buch von Virginia Giuffre auch ausführlich beschrieben. Da ist der Secret Service oder ein persönlicher Secret Service von Ehud Barak aufgelistet, der Epstein in Flugzeugen begleitet hat. Und weitere Leute. Und bemerkenswert ist, dass diese Quelle dem FBI ein Exemplar des Buches zur Verfügung gestellt hat. Da steht, siehe Anhang. Den Anhang haben wir aber nicht. Das heißt, das FBI hat dieses kleine schwarze Buch von Epstein. Und zwar seit August 2019.
Mhm.
Aber wir haben davon noch nichts in irgendwelchen Verhandlungen oder sonst irgendwas gesehen. Ist die Quelle, die seit 18 Jahren zuverlässige und verifizierte Informationen geliefert hat. So, mach jetzt hier mal so einen Schnitt drunter. Dann gibt es noch eine nicht so zuverlässige Quelle, die sagt, Epstein war der Vermögensverwalter von Wladimir Putin.
Ja, Mai. Kann sein.
Kann sein, genau. Und zum Beispiel in Polen nimmt man diese Anschuldigungen jetzt sehr ernst und sagt, okay, wir untersuchen das jetzt mal. Der polnische Premierminister Donald Tusk hat diese Woche angedeutet, dass sie glauben, dass Jeffrey Epstein wahrscheinlich tatsächlich ein russischer Spion war.
Aha.
Und in Polen wird das jetzt untersucht. Also die klemmen sich da jetzt dahinter. Weil Tusk hat gesagt, dass eben immer mehr Hinweise und eben auch jetzt eben durch die Files darauf hindeuten, dass der russische Geheimdienst den Epstein-Skandal sogar mitorganisiert hat. Und das ist eine Theorie, die kam auch schon vor einer Woche ungefähr auf. Allerdings auch, ich glaube, The Daily Mail oder so war das, die gesagt haben, naja, wir haben hier so einen KGB-Agenten, der sagt, eigentlich hat Epstein dann einen Honeypot aufgestellt für die westlichen Eliten, um Kompromat zu sammeln, was dann wieder die russischen Geheimdienste verwenden können, um Druck aufzubauen auf westliche Eliten. So.
Ein bisschen viele Ums drin, ne? Ich würde ja mal eher vermuten, dass Epstein wird da sein komisches Netzwerk, also der hat eben reiche, prominente und mächtige Menschen miteinander vernetzt. Darunter waren einige Kinderschänder, die hat er separat bedient, um irgendwie vielleicht bessere Zugänge zu kriegen. Oder die hat er halt separat bedient, warum auch immer. Und ich könnte mir eher vorstellen, dass irgendwann die Russen davon Wind gekriegt haben und gesagt haben, lass doch mal gucken, ob wir das Ding nicht irgendwie infiltrieren können, um da vielleicht Kompromat rauszuziehen. Mal gucken, was da los ist. Aber dass die Russen sich das ausgedacht haben, ich glaube, das können die gar nicht. Ich glaube, solche riesigen Operationen, das kriegen die glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass irgendjemand das kann.
Ja.
Vor allen Dingen nicht, ohne dass es rauskommt, während der Operation eigentlich schon. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und so scheint Russland ja auch nicht zu funktionieren. Russland scheint ja so zu funktionieren, dass da sehr viele Entitäten nicht unmittelbar von der Regierung oder von Putin dann oder in dem Fall beauftragt werden, irgendwas zu tun, sondern versuchen, Dinge zu tun, von denen sie glauben, dass es Putin gefallen könnte.
Ja.
So, das heißt,
ja, genau.
Die Kausalitäten sind ein bisschen anders. Ne? Also wir gucken, wir haben da was gesehen, wir versuchen das mal zu infiltrieren, vielleicht hilft es ja und es hat geholfen, möglicherweise, ja.
Genau, also darauf deutet ja auch, es gab im Dezember ja schon mal eine E-Mail, in der Epstein dem russischen Außenminister Lavrov anbieten wollte, er hätte Einblicke über Donald Trump, so, die er gerne teilen möchte.
Stimmt, ja.
Das gab es ja da schon. Also insofern, das könnte da gut reinpassen.
Wobei sowas auch, ne? Ich habe Einblick, es ist halt ungefähr so, als würde ich jetzt sagen, ich weiß, wo Julian Reichelt wohnt. Ja? Weiß ich das oder weiß ich das nicht? Warum sage ich das? Um dir mitzuteilen, dass ich es weiß, um andere zu animieren, mit mir mitzukommen, um dann Fackeln und Mistgabeln zu. Oder erzähle ich das nur in der Hoffnung, dass der es mitkriegt und Angst kriegt, weil es sein könnte, dass ich es tatsächlich weiß, was niemand weiß?
Er hat das nicht Lavrov direkt angeboten, sondern er hatte so einen Kontakt eben, der wiederum Lavrov nahestand. Genau. Was auch ein Hinweis darauf ist, dass er vielleicht kein russischer Agent war. Eine ganz zentrale Figur in den neuesten Files ist Steve Bannon. Da steht sehr viel über ihn drin, auch viel Neues. Zum Beispiel Versuche von Bannon, dass er Geld von Epstein haben will, um europäische rechtsextreme Parteien zu unterstützen. Er hat tatsächlich aktiv versucht, das berichtet der Guardian. Zwischen 2018 und 2019 hat er auf Epsteins Unterstützung gesetzt, damit er eben diese ganzen ultrarechten und auch euroskeptischen Bewegungen in Europa stärken kann. 2019 war ja die Europawahl und da ging es vor allem auch um Geld für Marine Le Pen in Frankreich und Matteo Salvini in Italien zu sammeln. Und er wirbt darin auch, das ist auch hier in den deutschen Medien dann bekannt geworden, für die AfD. Also Bannon aber auch, muss man sagen, prahlt halt auch total viel. Ne? Also das sind auch alles solche, große Männer. Ne?
Nee, eigentlich kleine, eigentlich ganz kleine Männer. Die sind ganz, ganz klein.
Also wobei vielleicht.
Die können nur Gewalt und Geld, das ist alles, was die haben.
Stimmt auch, aber so, ja, er hätte ja so großen Einfluss als Berater der neuen rechtspopulistischen Parteien in Europa und die europäischen rechtspopulistischen Parteien, die sind auch eine Chance für den persönlichen Vorteil von Epstein und Co. Und
ja, klar.
Das ist tatsächlich so ein Punkt. Ja, ich glaube tatsächlich auch.
Wenn du Geld genug hast, ist Chaos das Beste, was dir passieren kann.
Ja.
Aber du brauchst halt richtig viel Geld, da reichen dann nicht 5 Millionen.
Eben. Es gibt nämlich dann auch eine Nachricht von jemand anderem an Epstein, rund um den Brexit war das. Also als der Brexit dann tatsächlich kam, hat er dann Epstein geschrieben so, oh wow, ich habe das erste Mal siebenstellig gemacht. So, ja, also siebenstellige Gewinne gemacht an einem einzigen Tag. Dank Brexit. Wegen Shorting. Also er hat irgendwelche Shorts-Geschäfte gehabt und meinte dann noch so, du hast wahrscheinlich bestimmt, also du Epstein, du hast bestimmt sogar 8- oder 9-stellig gemacht heute, nehme ich an. Das heißt, die haben an solchen Sachen kräftig mitverdient.
Ja, klar.
Also richtig kräftig.
Das machen die ganze Zeit. Ich habe ja, also ich bin fest davon überzeugt, dass die Hälfte, mindestens die Hälfte aller Einlassungen, aller öffentlichen Einlassungen von Trump und seiner Regierung dazu dienen, Pump-and-Dump-Geschäfte zu machen. Also irgendwelche Aktienanleihen, irgendwelche Wirtschaftsbereiche entweder kurzfristig einbrechen zu lassen, um daran zu verdienen, wenn die Dinger wieder hochkommen, oder eben daran zu verdienen, dass sie irgendwas geschortet haben, also auf fallende Aktienkurse haben bei irgendwas. Das ist so mein Verdacht. Ich denke immer so, was soll das denn jetzt schon wieder? Warum? Ach guck, da bist du erst hingerudert, jetzt bist du zurückgerudert. Hätte ich vorher gewusst, zu welchem Zeitpunkt du das machst, hätte ich jetzt die Rente durch.
Ne? Genau, das ist ja auch so genau einer dieser Tipps, ne, die Mendelssohn an Epstein gegeben hat im Rahmen der Finanzkrise. Hat ja genauso funktioniert.
Ja.
Die haben es vorher gewusst und haben jetzt mit Sicherheit die Rente durch. Und so funktionieren halt diese Kreise und so funktioniert wahrscheinlich tatsächlich auch, dass Epstein so reich war. Also, dass er einfach gute Informanten hatte, auf der ganzen Welt verteilt. Wir sehen ja nur einen Bruchteil davon, weil wir E-Mails haben, weil wir iMessages sehen. Also tatsächlich hat das FBI irgendwann ihn offenbar einfach infiltriert gehabt, muss man noch dazu sagen.
Wobei man auch, also zur Wahrheit gehört halt auch, so funktioniert das immer. Ne? Auch ich habe schon durch einen Insider-Tipp nicht wenig Geld an der Börse verdient.
Ach echt, ich nicht.
Im Sinne von vierstellig plus gemacht. Aber da wusste ich halt tatsächlich, ich wusste, dass eine bestimmte Software, die Probleme hatte und darum deren Veröffentlichung oder Update oder irgendwie sowas aufgeschoben worden ist, ich wusste, wann das Veröffentlichungsdatum der Software sein würde. Zumindest der Monat, glaube ich, war das damals. Und habe entsprechend billig Aktien von der Firma gekauft.
Mhm.
Und als sie dann angekündigt haben, so die Software ist fertig, hier ist sie, ist es tatsächlich explodiert. Und habe ich es halt wieder verkauft. Ich glaube, das passiert stets und ständig. Das Problem ist nur, dass typischerweise so Freaks wie du und ich gar keine Insider-Informationen haben. Und das war halt auch purer Zufall, dass ich irgendwo auf einer Party war, mit einem gequatscht hatte, der an der Software gearbeitet und erzählt, boah, endlich sind wir so, weißt du, so was man sich halt so erzählt irgendwie im Alltag. Ja, und daraus habe ich dann einmal in meinem Leben die richtigen Schlüsse gezogen. Hätte ich, weiß ich nicht, wäre ich mit all meinem Vermögen und dem Vermögen meiner Eltern da all in gegangen, dann wäre ich jetzt eventuell auch so reich, dass ich ständig an solche Informationen komme. Was du ja tust, wenn du in bestimmten Kreisen verkehrst. Hallo Werbeagenturen. Ja. Wenn du in bestimmten Kreisen verkehrst oder halt bestimmtes Vermögen hast, weil dadurch kommst du dann automatisch in solche Kreise oder an solche Kreise ran, wenn du dich ein bisschen bemühst.
Ja. Einen habe ich noch und dann machen wir hier erstmal Schluss. Ich bringe das bestimmt nächsten Wochen noch immer wieder mal mit. Das war jetzt halt sehr viel auf einmal. Zum Thema Menschenbild und Frauenbild, was sich da drin offenbart. Klar, bei Epstein, dass er kein besonderes gutes Bild von Frauen hatte, kann man sich denken. Der schreibt an einer Stelle, dass ihn der örtliche Staatsanwalt angerufen hätte, der ihm gesagt hätte, also die Strafe, die sie jetzt hier kriegen, ist ja also ein Vielfaches höher als andere Leute in vergleichbarer Lage. und der Meinung war, er hätte ja die Mädchen tatsächlich befragt und es gäbe keine wirklichen Opfer, sondern nur Prostituierte. Zitat Ende.
Etwa 15-jährige Prostituierte,
eben.
Die sind garantiert kein Opfer. Niemals sind 15-jährige Prostituierte irgendjemandes Opfer.
Und da hat sich das Epstein halt total in seinem Weltbild bestätigt gesehen. Ne?
Ja.
Also für ihn waren das alles kein Opfer, sondern halt Prostituierte. Der hat die auch bezahlt. Also da empfehle ich dann wiederum das Buch von Virginia Giuff, das ich auch dieses Jahr gelesen habe. Oder letztes Jahr war es, Gott, das Jahr ist so frisch. Die ja, ein dickes Buch darüber geschrieben hat, wie das war bei Epstein. Und die haben schon viel bekommen, natürlich, ne? Geld und tolle Kleidung und Reisen und schicke Wohnungen und alles. Und dann sind das halt für den Prostituierte.
Ja, natürlich sind das Prostituierte. Was denn sonst?
Aber sind halt.
Ich meine, das sind die Leute, ja? Flieg doch mal nach Thailand. Guck dir mal Prostitution in Thailand an. Das ist nicht anders. Das ist nur auf einem anderen ökonomischen Niveau, wo das stattfindet. Und da darf man dann von Prostitution sprechen. Bei dem, was da in den USA oder rund um Epstein passiert ist, soll ich nicht von Prostitution. Naja. Natürlich sind das ist das Prostitution gewesen.
Ja, ist es halt nicht, weil es sind halt Minderjährige. Und sie beschreibt auch sehr schön, wie immer genau die rausgesucht hatten, die meistens schon eine Missbrauchsvergangenheit hatten und die gut manipulieren kann.
Ich sage übrigens nicht, dass diese Frauen Prostituierte oder diese Mädchen Prostituierte waren. Ne? Das ist nicht, was ich sage. Also die sind nicht, die waren einfach nur überwältigt.
Genau.
Weil das ist ja, was passiert. Ja. Das ist ja diese, das ist ja im Grunde, ist das eine um mehrere Größenordnungen aufgeblasene Sugar-Daddy-Beziehung. Ja, hier, guck mal, was ich für eine Welt dir präsentieren kann. Findest du die nicht beeindruckend? Küss mich.
Nicht nur.
So funktioniert das ja.
Nicht nur. Es ist dann auch so, hey, wenn du jemandem was sagst, dann bringe ich deinen Bruder um.
Okay, wow.
Das hat Virginia auch erzählt, also dass sie da schon auch Angst um ihre Familie hatte. Und das berichten mehrere Opfer. Also da gibt es auch Berichte dazu, die unabhängig voneinander das Gleiche sagen.
Okay.
Es wurde meiner Familie mit dem Tod gedroht letztendlich.
Aber damit holst du sie ja nicht rein. Ne?
Nee.
Also damit verhinderst du, dass sie aussteigen. Aber zum Einstieg musst du ihnen ja irgendwas bieten.
Reinholst du sie.
Das ist natürlich super.
Nee, reinholst du sie mit, hey, ich habe hier so einen reichen Mann, der mag Massagen, komm doch mal vorbei. So, dann kommst du und denkst, du massierst den. Auf einmal holt er sein Glied raus. Nein, nicht naja. Also,
du kommst vor allen Dingen auch, weil du hörst, reicher Mann. Ja, wenn da jemand hingehen würde und sagen würde, ich kenne da einen Podcaster aus Berlin-Tempelhof, der mag gerne massiert werden, komm doch mal mit, da würde das auch nicht passieren. Das ist schon ein Versprechen auf ein, wie auch immer geartetes, positiv bemerkenswertes Leben, womit du sehr junge Menschen in die Abhängigkeit von älteren, wohlhabenderen Menschen kriegst. Und das auf allen Niveaus, also auf allen ökonomischen Niveaus, in allen gesellschaftlichen Schichten.
Naja, also
wenn ich dir ein spektakuläres Leben bieten kann,
aber,
gehst du doch eher mit mir aus.
Nein, aber damit fängt es bei denen allen oder hat es bei den allen nicht angefangen.
Okay.
Sondern die wurden halt einfach dahin geholt, denen wurde einfach ein Job versprochen. Zum Massieren, also wir zeigen dir, wie man massiert, du kommst auch auf eine professionelle Massageschule. Tatsächlich wurde sie dann auch nach Thailand geschickt, um massieren zu lernen und so.
Okay,
du kannst dir eine
okay.
Karriere machen, du kannst hier was werden, so. Und dann wird man
also
halt.
So organisiert.
Ja,
okay.
Und dann wird man halt völlig überrascht, dass dann plötzlich ein Glied rausgeholt wird, das man befriedigen soll und. Und wir kennen das auch aus anderen Opferbeschreibungen. Die Scham ist dann nach sowas so groß.
Ja.
Dass du sowieso erstmal nichts erzählst und wenn du dann länger in sowas drin bist, dann kommen halt noch die Drohungen obendrauf, dass du nichts erzählst. Also das ist schon, dieses System ist krass manipulativ.
Das ist schon mal was anderes als das irgendein, was hatten wir denn vor ein paar Jahren, gab es auch mal irgendwie so einen CDU-Politiker, der mit, ich glaube Mitte 40 irgendwie mit einer 16-Jährigen angefangen hat. Mhm. Das ist dann tatsächlich nochmal eine andere Qualität.
Absolut. Ja.
Also das Generalstabsmäßige dahinter. Ne? Das ist halt nicht so, oh, die gefällt mir, mal gucken, wie ich sie rumkriegen kann, sondern.
Und da hatte die Hauptrolle tatsächlich Ghislaine Maxwell, die dafür zuständig war, die Mädchen zu rekrutieren, zu manipulieren. Und die es auch geschafft hat, dass die Mädchen dann neue Mädchen rekrutieren auch. Was diese Mädchen mit noch mehr Scham behaftet hat hinterher. Dass sie sich auch, also dass sie selbst zu Täterinnen geworden sind. Und dann waren sie noch mehr, also oder hatten sie noch größere Probleme damit, sich zu öffnen und zu sagen, so ja, hier. Also schon richtig.
Was für ein Gesocks, oder?
Ja.
Alle blicken dann zu diesen Leuten auf. Oh, die sind so reich, die sind so erfolgreich, die machen alles so richtig, die sind alle so genial mit ihren Erfindungen und wie sie die durch den Markt durchdrücken. Am Ende ist das einfach nur Gesocks, das Geld hat.
Ja.
Die sind so arm, die haben nur Geld.
Dazu passt Lara Fritsche, die hat auf Instagram gepostet, die hat auch ein paar E-Mails gefunden, die sie so schlimm fand, also wo wirklich auch Epstein an wieder irgendeinen arabischen Scheich oder so schreibt, ey, warum solltest du deine Frau mit deiner Frau Sex haben, die du hässlich findest, wenn überall hübsche Mädchen rumlaufen, so ungefähr, ja. Mhm. Und Lara Fritsche schreibt dazu nur, diese abgewichste Sprache, diese dreiste Überheblichkeit, keine Empathie, alles existiert nur den Männern zum Vergnügen.
Das ist das Patriarchat, was wir da sehen.
Ja, jeder und jede will durch noch mehr Sexismus und noch mehr Abwertung von Epstein gesehen werden. Es ist ein Wettbewerb, die Verachtung für Frauen liest man auf jeder Seite mit. Zitat Ende.
Ja.
Das kann ich nur bestätigen. Das ist wirklich.
Ja, und wenn du dich mal umguckst in den Socials, es ist ja mindestens die Hälfte der Leute ist so drauf. Ne?
Ja, das ist schon sehr verbreitet.
Wobei bleiben wir mal, naja, mindestens die Hälfte, das wären dann so ziemlich alle Männer, ja, kommt hin, so ziemlich alle Männer sind so drauf, zumindest wenn sie nicht aufpassen, weil wir das so gelernt haben. Frauen, also wir verfügen über alles und so natürlich auch über das andere Geschlecht. Siehst du ja an den Gesetzen, die wir haben, die wir hatten, die wir mühsam abgeschafft haben und so. Ne?
Ich mache ja erstmal einen Cut. Ich habe ganz vieles noch nicht fertig recherchiert.
Oh ja, wir haben noch ein paar Wochen.
Ich glaube auch, da kommt noch was.
Kommen wir zu den erfreulicheren Dingen des Lebens. Der Matthias ist ein Hörer von uns und der hat sich so darüber gefreut, dass ich Donald Trump gerne mal den König von Moronien nenne, dass er eine Browser-Extension geschrieben hat. Das ist ein kleines Stückchen Code. Das kann in jedem Browser, den man so benutzt, landläufig laufen. Und das Ding ersetzt in Texten, die man liest, Donald Trump durch den König von Moronien oder des Königs von Moronien, also sogar der Genitiv ist mit drin. Und wenn du nicht zu blöde bist, dann läuft die auch in jedem Browser, was sie bei mir nicht gemacht hat, was ein Hinweis darauf sein könnte, dass ich zu blöde bin. Aber eigentlich läuft das. Ja. Soweit mein Zwischenruf. Kommen wir zu einem Thema, wo ich eben gesagt habe, wir merken uns ein Oder. Es geht um Armut in Deutschland. Das Statistische Bundesamt hat gerade bekannt gegeben, jeder sechste Mensch in Deutschland ist von Armut bedroht. Armut bedroht bedeutet, es gibt ein schönes deutsches Wort, Armutsgefährdungsschwelle. Die Armutsgefährdungsschwelle in Deutschland liegt als Single bei 1446 Euro netto im Monat. Mhm. Bei einer vierköpfigen Familie, also zwei Erwachsene, zwei Kinder unter 14, 3036 Euro im Monat. Also mit roundabout 1500 netto bist du armutsgefährdet. Darunter, also unter die 1446, bist du arm. Das geht zurück darauf, dass man, es gibt auch, die EU sagt auch, das ist die sinnvolle Berechnung, dass man das Armutsrisiko bei 60% des Medianeinkommens ansetzt. Und das sind eben diese 1446 Euro. Überproportional hohes Armutsrisiko haben Einpersonenhaushalte und alleinerziehenden Haushalte. Das höchste Risiko außerdem, die Top 3 des höchsten Risikos, Arbeitslose, andere nicht erwerbstätige Personen und Rentner. Die haben sie auch nochmal gesondert ausgewiesen. Andere nicht erwerbstätige Personen sind nämlich auch Rentner. Mhm. Also Hausmann, Schülerin, Privatier, Rentner, was es da alles gibt. Wenn man jetzt den Blick weitet von dieser reinen Armut, also von dem zu wenig Geld-Ding, ein bisschen weitet auf Armut und oder soziale Ausgrenzung.
Ja.
dann steigen die Zahlen ein bisschen. Davon betroffen, also von Armut oder sozialer Ausgrenzung betroffen, ist sogar jeder Fünfte in Deutschland. Soziale Ausgrenzung besteht, wenn eines oder mehrere der folgenden drei Kriterien zutrifft. Armutsgefährdung, 1446 netto im Monat, erhebliche materielle und soziale Entbehrung. Das heißt, du hast zwar 1800 im Monat, bist nicht ansatzweise armutsgefährdet, suchst aber eine Wohnung in München. Mhm. Ja, das ist schon ein Problem. Oder musst in München mieten, sodass du hinterher nichts mehr übrig hast. Das ist erhebliche materielle und soziale Entbehrung. Und Haushalt, du bist ein Haushalt mit sehr geringer Erwerbsbeteiligung. Sehr geringe Erwerbsbeteiligung liegt vor, wenn weniger als 20% der maximal möglichen Erwerbsbeteiligung im Haushalt vorkommt.
Okay, das musst du erklären. Ja? Hast du mich gerade verloren.
Habe ich auch. Also sehr geringe Erwerbsbeteiligung ist einfach, wenn ein Haushalt von dem, was er arbeiten könnte, da wohnen, keine Ahnung, zwei Erwachsene, Regelarbeitszeit sind, sagen wir haben eine 50-Stunden-Woche, Regelarbeitszeit sind 100 Stunden, also die könnten beide zusammen 100 Stunden arbeiten in der Woche. Sie arbeiten aber zusammen nur 20 oder weniger Stunden. Mhm. Dann hast du eine sehr geringe Erwerbsbeteiligung. Also wenn nur ein Fünftel dessen, was du theoretisch arbeiten könntest, arbeitest.
Okay.
Trifft eins dieser drei Kriterien zu, Armutsgefährdung, erhebliche materielle soziale Entbehrung oder geringe Erwerbsbeteiligung, dann ist soziale Ausgrenzung. Wie gesagt, jeder Fünfte ist da betroffen. Und ich finde das auch den besseren Wert, um über Armut überhaupt zu reden. Weil je nachdem, wo du lebst, bist du halt nicht notwendigerweise armutsgefährdet. Das sagen sie dann noch immer. Naja, also das ist ja, das trifft ja nicht auf jeden zu. Man muss ja auch die Lebenshaltungskosten sehen. Also jeder, der sich darum nicht kümmern möchte, um dieses Problem, kommt damit um die Ecke. Aber wenn du diese drei Kriterien anlegst,
da sind sogar noch mehr.
Kannst halt ein bisschen besser diskutieren. Mhm. Kannst du, ja, dann besorg mir doch mal hier in Berlin eine Wohnung für 600 Euro. Mhm. So, funktioniert dann ganz gut. Für Armut ist die Zahl der Betroffenen von 2024 auf 25 leicht gestiegen, unter 1%. Bei Armut oder sozialer Ausgrenzung ist sie im Wesentlichen gleich geblieben. Und trotzdem, finde ich, ist das ein Armutszeugnis, weil, wie Heiner Geißler-Weiland sagte, wir haben Geld wie Dreck.
Ja. Machen wir erstmal Sham Jaff diese Woche. Und schauen mit ihr nach Libyen. In Libyen gab es nämlich einen ganz interessanten Fall eines politischen Mordes. Saif al-Islam wurde erschossen und der ist in Libyen tatsächlich relativ berühmt gewesen. Was das jetzt bedeutet, weil Libyen ja sowieso für ziemlich großes politisches Chaos bekannt ist und was das für Folgen hat, das erzählt uns am besten die Sham.
Ja, also Saif al-Islam Gaddafi, der wurde am 3. Februar, also vor 3 Tagen in Sintana erschossen. Laut mehreren Berichten sind 4 Maskierte in sein Haus eingedrungen, haben die Überwachungskameras ausgeschaltet bzw. die ganzen Kabel gekappt und ihn dann getötet. Alles andere drumherum, das ist alles aktuell Spekulation. Also man spricht auch von ausländischen Geheimdiensten, von verschiedenen Motiven, Auftraggebern. Aber ja, wie gesagt, das ist aktuell Spekulation, weil es schlicht noch keine belastbaren Belege gibt. Aber das, was passiert ist, das ist jetzt auch alles bestätigt. Das ist er gewesen, Saif al-Islam, und er ist auch tot. Manche Leute nennen es das Ende einer Ära tatsächlich, weil Saif al-Islam für viele LibyerInnen, nicht für alle wohlgemerkt und definitiv auch nicht für viele Opfer des alten Regimes, aber Saif al-Islam war so eine Art politische Rückfalloption. Der Mann, der stand für die Vorstellung, dass irgendwer die Post-2011-Deadlock-Show in Libyen sprengen könnte. Ob er das jetzt wirklich gekonnt hätte, das ist jetzt eine andere Frage, werden wir jetzt nicht herausfinden. Und ja, und einige sprechen gerade davon, dass dieser Zeitpunkt gerade sehr, sehr politisch wirkt. Dazu erzähle ich nochmal später noch was. Wer war denn überhaupt Saif al-Islam? Viele kennen ihn wahrscheinlich auch gar nicht. Also der Sohn von Gaddafi, der gilt vor 2011 tatsächlich noch als dieser im Ausland ausgebildete, in Anführungsstrichen, Reformer. Der hat Ideen für das neue Libyen und so weiter und so fort. 2011, es wird ernst, hat er nicht wirklich Reform gemacht, sondern eben Clan-Loyalität. Seine berüchtigte Rede mit der Drohung von Strömen von Blut, das war auch genau der Moment, wo viele ihn endgültig abgeschrieben hatten. Danach war er dann in Gefangenschaft in Sintan einige Jahre lang. Es gab auch ein Todesurteil gegen ihn in Tripolis, wurde aber nie ausgeliefert. Es gab später auch Amnestie. Und 2021 hat er sogar ein politisches Comeback versucht über eine Präsidentschaftskandidatur. Die war auch hoch umstritten. Die Wahlen sind auch am Ende implodiert. Und es gab auch noch ein ICC-Verfahren gegen ihn, wegen mutmaßlicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Aber das hängt jetzt ja eh sowieso in der Luft, weil der Beschuldigte ja jetzt tot ist. Es gibt einige, die von dieser Nachricht profitieren und einige auch, die für die diese Nachricht keine so gute ist. Libyen-Experte Hasni Abidi, der sagt, sein Tod dürfte wohl allen politischen Akteuren in Libyen nutzen, die gerade um Macht kämpfen. Übersetzt ist sozusagen ein nerviger Joker eigentlich aus dem Spiel gezogen worden. Die Taz sagt, Haftar, der dürfte am meisten profitieren, weil er sowieso schon viele aus der grünen Bewegung, also alle Gaddafi-Loyalisten in seine Strukturen gezogen hat und das eben ohne Saif al-Islam jetzt leichter weitergehen kann, weil Saif al-Islam war tatsächlich ein symbolischer Anker für viele Pro-Gaddafi-Kreise gewesen und jetzt ist er weg und jetzt verschieben sich eben diese ganzen Loyalitäten oder sie zerfallen eben. Wie es den einfachen Leuten derzeit geht, ja, das kann man daran sehen, naja, dass es eben eine sehr dicke Liquiditätskrise gibt in dem Land. Also es gibt lange Schlangen, geringe Abhebelimits, also viele ATM-Ausfälle, dies, das. Alles wird auch teurer. Der Dinar, der rutscht auch. Also die Zentralbank, die hat den Dinar erst im Januar wieder abgewertet. Das war wohl die zweite Abwertung in weniger als einem Jahr. Und das frisst natürlich die Kaufkraft. Und ja, viele sind müde, viele haben viel weniger Geld, auch weniger Vertrauen in die Zukunft. Also all das ist, also Vertrauen in die Zukunft, das ist tatsächlich ein Luxusgut. Und all das wird auch mit der jetzigen politischen Ordnung in dem Land auch leider nicht so einfach zu lösen sein. Libyen ist ja auch nicht ein Staat mit einer stabilen zentralen Regierung derzeit. Das Land ist seit Jahren geteilt, faktisch geteilt. Und diese Spaltung, die bestimmt natürlich auch die Machtstrukturen heute. Wer formal an der Macht ist, das unterscheidet sich eben je nachdem, wohin man schaut. Wenn man nach Tripolis, also in den Westen, guckt, dann gibt es eben die international anerkannte Regierung, die Government of National Unity. Die sitzt in Tripolis, wird offiziell von Dbeibah als Premierminister geführt und die Regierung, die gilt in den Augen der Vereinten Nationen und vieler Staaten eben als legitime Staatsführung. Diese Seite auch kontrolliert die Teile des Westens, Nordwestens Libyens, die hat aber keine durchgängige administrative Macht über das ganze Land. Und wenn man dann in den Osten guckt, beziehungsweise im Osten, Zentrum, Südosten, ja, dann gibt es eine andere Government, nämlich die Government of National Stability. Die wurde 2022 eingesetzt, ja, vom parlamentarischen Machtzentrum im Osten. Und die gilt eben nicht als international legitimiert. In der Praxis ist diese Government of National Stability aber sehr bedeutsam, weil ihr Rückhalt die Libyan National Army ist, unter dem Feldmarschall Khalifa Haftar, also Dbeibah im Westen und im Osten Haftar. Die LNA, also die Libyan National Army, das ist auch die dominierende bewaffnete Macht in vielen Teilen des Landes. Und damit kontrolliert dieser Block faktisch auch sehr, sehr viel, obwohl er diplomatisch isoliert ist. Und zwischen Osten und Westen gibt es halt eben teilweise Sicherheitsvakuumzonen, lokale Gewaltakteure, die weder direkt der Government of National Unity im Westen oder der National Stability im Osten oder der LNA eben unterstehen. Und die halt natürlich auch auf regionaler Ebene die Agenda bestimmen können. Also es ist sehr fragmentiert und der Tod von Saif al-Islam dürfte hier laut Taz, und da würde ich auch zustimmen, eben dem Osten des Landes beziehungsweise einem einzigen Feldmarschall wahrscheinlich sehr, sehr gefallen haben, nämlich Khalifa Haftar.
Das sind alles, ich habe irgendwie, heute sind irgendwie nur miese Nachrichten, also mieser als sonst. Möchtest du was über viele Tote in Konflikten hören oder soll ich das Thema lieber rausschmeißen? Ja.
Na ja, damit, komm.
Okay. Ich hatte mich gefragt, was ist eigentlich in Syrien los? Mhm. Und bin dann so über so Statistikseiten, aber Our World in Data, das kennst du vielleicht, das ist eine Statistikseite, bin dann so ein bisschen darum gestolpert und ist dann am Ende ist doch ein bisschen ein anderes Thema bei rausgekommen. Es ist relativ kurz und zwar Gibt es Daten darüber, wie viel Kriegstote es seit Ende des Kalten Krieges gegeben hat? Und zwar Tote sowohl bei innerstaatlichen Konflikten, das ist sowohl Staatsterror als auch normaler Terror als auch ein Bürgerkrieg und auch zwischenstaatlichen Konflikten, also das ist echter Krieg. Es sind insgesamt fast 4 Millionen Menschen ums Leben gekommen seit 1989. Die meisten davon, nämlich 3,2 Millionen bei innerstaatlichen Konflikten. In Kriegen zwischen Staaten war das keine 500.000, die ums Leben gekommen ist. In Syrien sind seit 2011, da ging es los mit dem Bürgerkrieg, 400.000 Leute gestorben. Gut 14 Millionen sind auf der Flucht, halbe ins Ausland und im Inland, sogenannte Binnenflüchtlinge. 14 Millionen Syrer sind auf der Flucht. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf hat sich halbiert. Natürlich auf sehr niedrigem Niveau, aber selbst auf so einem hohen Niveau wie in Deutschland, wenn sich das BIP pro Kopf halbieren würde, dann wäre hier aber, wie sagt man so schön, zappenduster. Die Quote der Mangelernährten ist von 6% auf ein Drittel der Bevölkerung gestiegen seit 2011. Die extreme Armut ist auch gestiegen. Die war früher fast null. Heute ist es jeder sechste Mensch in Syrien. Our World in Data schreibt auch dazu, Vorsicht, im Krieg sind solcherlei Zahlen schwierig zu erheben. Das heißt, sie sind tendenziell unsicher. Ich wollte es trotzdem nur mal gesagt haben, wie viel Menschenleben es kostet, weil ein paar unsichere Männer anderen bzw. allen übrigen Menschen ihren Willen aufzwingen will. Und weil natürlich eine zu große Anzahl vermutlich auch wieder Männer zu doof ist zu kapieren, dass sie bloß die Ware im Geschäftsmodell solcher Leute wie beispielsweise Peter Thiel oder Donald Trump sind.
Ich habe ja diese Obsession mit Epstein und ich habe aber auch so ein bisschen eine Obsession mit den Frauen, also sowohl Ghislaine Maxwell als auch mit der Frau von Bashar al-Assad, die das ja
ich
auch
wollte gerade sagen, was ist
Britin
Frau Assad?
Ist, genau. Ne? Ja. Die sind ja beide Britinnen.
Oh, ist das ein Britenproblem?
Nein. Von zwei Leuten auf alle schließen.
Einmal ist Zufall, zweimal ist ein Trend.
Nein.
Doch.
Aber mich faszinieren die. Einfach so als so Figuren, als Frauen, die das mitmachen, die da anscheinend kein Problem mit haben. Also ich finde es wirklich, irgendwann dachte ich mal so, ich müsste eigentlich Bücher über diese Frauen schreiben. Was ist eigentlich mit denen? Was? Naja. Gute Nachricht vielleicht mal zur Abwechslung. Und zwar sagt David O'Sullivan, das ist der EU-Beauftragte für Russland, wenn man so will. Er sagt, dass der Krieg oder die Auswirkungen des Kriegs, den Russland da führt in der Ukraine, jetzt im Jahr 2026 so krasse wirtschaftliche Auswirkungen haben. Also sowohl wegen der Militärausgaben, aber eben auch, weil sie immer weniger Einnahmen durch das Öl haben. Also die Öleinnahmen brechen ja immer weiter ein. Dass, so drückt er es aus, die Wirtschaft unhaltbar werden könnte in diesem Jahr. Ich habe das mitgebracht, weil ich ihn eigentlich bisher, also David O'Sullivan, so erlebt habe, dass er Klartext spricht und gesprochen hat in der Vergangenheit, wenn es um diesen russischen Krieg geht. Und er ist wirklich so optimistisch, dass er sagt, einerseits haben wir ja auch noch diese EU-Sanktionen, die werden ja zu 2027 auch nochmal deutlich verschärft, aber es gibt ja immer wieder neue Sanktionspakete, das trifft schon auch die russische Wirtschaft. Wir gucken, dass wir als EU weiter und besser gegen die russische Schattenflotte vorgehen. Natürlich gibt es immer wieder Unternehmen, also das betont er auch, das sind eigentlich einzelne Unternehmen. Das ist jetzt nicht so, dass irgendwie die Regierung eines europäischen Landes absichtlich diese Sanktionen unterminiert, sondern das sind einfach Unternehmen mit, wie immer, finanziellen Interessen darin und die kriegen halt Geld dadurch, dass sie das machen. Ja, also letztendlich ist es einfach auch Kriminalität. Und dass sie einfach versuchen, sich jetzt auf bestimmte kritische Produkte auch nochmal zu fokussieren als EU, weil ja ein weiteres Problem ist, dass Produkte, die vielleicht nicht auf Sanktionslisten stehen, bisher dann trotzdem, also eigentlich zivil gedachte Produkte, trotzdem sich dann in irgendwelchen Kriegsmaschinen wiederfinden, die man in der Ukraine auf dem Feld findet.
Dual Use,
sogenannter, genau. Und auch das nehmen sie sich nochmal explizit vor. Also unterm Strich dachte ich, ich versuche es mal als gute Nachricht für die Ukraine mitzunehmen, weil es gibt sonst gerade keine. Es gibt zwar wieder Verhandlungen zwischen der Ukraine und zwischen Russland und die USA sind auch dabei, aber gerade diese Woche auch wieder hat der Außenminister Russlands ganz deutlich gemacht, sie werden keinen Schritt von ihrer Verhandlungsposition weichen. Null. So. Das heißt, es wird keine Lösung geben, solange die weiterhin so stur sind. Und die einzige Methode, das hat auch Nico Lange diese Woche wieder gesagt, das Einzige, was wir machen können, ist, den Druck auf Russland zu erhöhen. Und eben nicht nur militärisch, sondern, wie David O'Brien hier eben auch sagt, auch wirtschaftlich. Und wenn wir diese Sanktionen noch besser auch monitoren und dafür sorgen, dass sie eingehalten werden, weil das Hauptproblem eben auch oft ist, dass sie unterwandert werden, dann, ich möchte hoffen, dass er recht hat, haben wir vielleicht 2026 einen Turning Point in der russischen Wirtschaft.
Die Frage ist dann halt immer noch, wie leidensfähig sind die Russen, und die scheinen extrem leidensfähig zu sein. Und da hast du ja dann auch das Problem, also was soll Putin denn machen? Der muss doch weiter diesen Krieg am Laufen halten, ansonsten ist er weg vom Fenster. Egal, was der macht, die Ukraine wird jetzt nicht einfach Gebiete abgeben. Kann ich mir nicht vorstellen, also weil würde ich jedenfalls auch nicht wollen. Also muss Putin einfach immer weiterkämpfen, weil der kann sich ja nicht zurückziehen. Ansonsten ist er doch weg vom Fenster, ansonsten ist er schwach.
Meinst du wirklich?
Der muss halt weiter stark aussehen.
Meinst du wirklich, er ist dann weg vom Fenster?
Ja, aber wie würde er das rechtfertigen? Also was würde er sagen, wenn der...
Ist doch egal, der hat die krasseste Propagandamaschine der Welt.
Fair enough, ja, stimmt.
Also eigentlich ist es egal.
Ja, stimmt, ja.
Er hat die Macht, er hat die Propagandamaschine, der wird sich irgendwas ausdenken können.
Ja.
Weiß nicht. Also.
Und bis die Weltgeschichte von der Welt dann korrigiert worden ist, ist er längst tot, seine Nachkommen vielleicht auch. Ja.
Ich meine, Nico Lange sagt auch, also der steht nicht so gut da, wie alle immer sagen. Das ist nicht so. Der muss das Bild aufrechterhalten, dass er so da stünde. Ja,
ja klar, allem, für seine eigene Bevölkerung.
Nee, nicht für die eigene Bevölkerung, vor allem auch nach außen. Dass er, ne, dass alle so resignieren und sagen, ach, gegen den haben wir doch keine Chance. So.
Ach so, du meinst das für die AfD?
Auch, aber auch für die SPD oder auch für, weiß ich nicht, alle die.
Ja, aber die SPD ist eine 10%-Partei, da warum man nicht drüber nachdenken.
Also. Oh, du bist aber auch heute gut drauf.
Auf
ey.
Absehbare Zeit wird die entschuldige bitte, aber mal auf absehbare Zeit wird die SPD doch nicht mehr in eine sinnvolle Regierungsverantwortung kommen. Die allenfalls noch sowas so wie die FDP, weißt du, so das Zünglein an der Waage, das Fähnchen im Wind haben wir sie damals immer genannt, von der Partei, die dann abhängt, wer von den beiden anderen Großen regiert.
Ja, oder halt sowas wie die Brombeere oder so, ne?
Ja, irgendwie sowas, aber doch nicht mehr so, dass...
Ja, das war vielleicht erstmal das letzte
in der
Mal.
SPD,
ja.
In der SPD darüber befunden wird, welche Leistungen oder welche Hilfen wir an die Ukraine schaffen oder was wir da an Sanktionen machen. Also das ist doch, das muss man doch auch mal, um es mit einem großen SPDler zu sagen, da muss man doch auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ja. Das ist doch, ja.
Was?
Die SPD funktioniert nur noch, weil sie mal eine Volkspartei war und in den Redaktionen Deutschlands noch nicht so richtig angekommen zu sein scheint, dass das irgendwie eine 10% Kleinstpartei mittlerweile ist.
Das stimmt.
Das ist eigentlich das Ding. Also, warum werden die Grünen nicht so behandelt wie die SPD?
Ja.
Die sind auch nicht viel kleiner.
Oder die Linke.
Und
bitte? Die Linke.
Oder die Linke, ja genau. Die Linke, genau. Die Sozialdemokraten sind in der Linke, in der Linken gelandet und die einzigen, die wirklich irgendwie außensicherheitspolitisch was begriffen zu haben scheinen, sind die Grünen. Das hättest du ja auch vor 20 Jahren nicht ausdenken können, soweit. Mann.
Was tatsächlich eine gute Nachricht aus der Ukraine war, ist, dass Elon Musk mit seinem Starlink dafür gesorgt hat, dass die Russen das nicht mehr nutzen können. Also anscheinend haben die Russen es irgendwie geschafft, illegalerweise, Starlink zu nutzen für ihre Drohnen und für ihre Angriffe in der Ukraine. Und das hat Elon Musk jetzt offenbar abgestellt. Es gibt böse Zungen, nein, tatsächlich auch, also berichtet auch die Ukraine. Es gibt böse Zungen, die behaupten, dass er das gemacht hat, um sein Image aufzupolieren, nachdem auch er mehrere Male in den Epstein-Files aufgetaucht ist diese Woche.
Ah.
Aber das sind natürlich nur böse Zungen.
Ist dieses Datenkonvolut am Ende
für was gut?
Noch friedensstiftend? Genau. Oh Gott. Oh nee, ey, es war so schön vor 20 Jahren alles. Also für mich.
Als du nichts davon wusstest, wer passiert ist, das da alles schon.
Als ich nichts davon wusste, genau. Wo bekomme ich denn jetzt was her, was mein Gehirn ausschaltet und zwar dauerhaft? Ich habe einen neuen ökonomischen Effekt entdeckt. Es ist der Schnieder-Effekt.
Oh, gratuliere.
Wer ist Schnieder? Tja, ist der Bundesverkehrsminister. Ah, ja. Hätte man nicht gedacht, dass wir mal einen Bundesverkehrsminister haben würden, der so viel weniger
Scheiße baut, dass man seinen
Scheiße
Namen nicht
baut,
kennt.
Als alle. Genau, das ist schon echt enorm. Ja, ja. So, wir lernen, wie Erwartungen Märkte beeinflussen. Da geht es um Präferenzen. Also, ein Führerschein in Deutschland kostet irgendwas ab 3.000 Euro aufwärts, teilweise sehr viel aufwärts. Auftritt Bundesverkehrsminister, wie heißt er?
Schnieder.
Richtig. Auftritt Bundesverkehrsminister Schnieder im Oktober und sagt sinngemäß, wir sorgen für sinkende Kosten. Solche Ansagen neigen dazu, sich unmittelbar auf die Präferenzen der Marktteilnehmer auszuwirken. Präferenzen passieren, wenn du mehr als eine Konsumentscheidungsmöglichkeit hast.
Ja.
Was nehme ich? Und nicht nur, was nehme ich, sondern wann nehme ich es? Weil Konsum ist auch immer ein Ding, das in der Zukunft stattfindet oder nicht stattfindet. Mhm. Die jungen Leute scheinen ihre Präferenzen jedenfalls gerade den Versprechen der Politik anzupassen, weil nämlich die Fahrschulen gerade Rückgänge von bis zu 70% melden, vor allen Dingen in den Großstädten. Bundesweit ist es nur ein Rückgang von etwas über der Hälfte aller Neuanmeldungen. Auf dem Land brauchst du ein Auto, also hast du keine Präferenzen. In der Stadt kannst du da laufen, kannst du Bahn fahren, kannst du alles Mögliche machen, also hast du Präferenzen, also machst du ganz normal. Du wartest darauf, dass die Dinge günstiger werden. So entstehen Deflationen übrigens auch. Weil du eben Konsum in die Zukunft verlagerst, weil du denkst, es wird billiger. Das führt jetzt dazu, also der Rückgang der FahrschülerInnen führt dazu, dass die Fahrschulen anfangen, Personal abzubauen.
Oh.
Das heißt, sie verknappen das Angebot. Was passiert, Katrin, wenn das Angebot verknappt?
Ja, da wird es teurer.
Die Stückpreise steigen. Das könnte jetzt die Ankündigung von Schnieder, könnte jetzt dazu führen, dass der Führerschein unter heutigen Angebotsbedingungen zwar billiger würde, die Angebotsbedingungen sich in Zukunft aber in einer solchen Weise ändern, dass der relative Preis sozusagen sich gar nicht ändert oder sogar steigt.
Scheiße.
Okay. Ja, und das ist außerdem, und das finde ich eigentlich das Absurdeste daran, ein Hinweis da, ich meine, wenn die Hälfte aller Leute sich denkt, dann warte ich mal noch ein Jahr oder zwei mit dem Führerschein, weil vor 2027 wird da sowieso nichts passieren, sagen auch die Leute, die sich damit auskennen in den Zeitungen. Das ist so eine Ankündigung, also mindestens die Hälfte aller jungen Leute hält die Bundesregierung oder den Bundesverkehrsminister für derart glaubwürdig, dass sie ihre Präferenzen ändern.
Ja.
Und das finde ich mal wirklich faszinierend.
Sind halt noch jung, ne?
Stimmt, sind halt noch jung, wählen im Zweifelsfall auch FDP.
Haben noch nicht so viel Erfahrung einfach.
Haben noch nicht so viel Zeitung gelesen. Interessant an diesem Ding ist halt, dass mit dieser Glaubwürdigkeit auch die Zentralbanken spielen. Und zwar bei Inflation und Leitzinsen, also beim Zusammenhang von Inflation und Leitzinsen. In der Regel oder oft reicht es, dass die Zentralbank glaubhaft eine Leitzinsänderung ankündigt, um sie dann nicht durchführen zu müssen, weil alle schon ihre Präferenzen dann so geändert haben, also alle sich schon so verhalten, als hätte es diese Zinsänderung schon gegeben oder als käme sie morgen schon.
Das ist geil.
Und dann kommen daraus so Nachrichten wie Zinserwartungen bremsen DAX aus. So.
Ja, da kommen wir ja nachher noch dazu. Kommen wir zur skurrilen Nachricht der Woche. Die ist wirklich auf allen Kanälen sehr gerne aufgegriffen worden diese Woche.
Ja, nu. War ja auch der roteste rote Teppich für das wortspieligste Wortspiel. Ja, mach du.
Der Spiegel schreibt: Mann wird wegen Granate aus dem Ersten Weltkrieg im Po notoperiert. Und weiter: Mit starken Schmerzen hat ein 24-Jähriger im französischen Toulouse die Notaufnahme eines Krankenhauses aufgesucht. Als die Ärzte erkannten, welches Objekt die Pein verursachte, forderten sie den Kampfmittelräumdienst an. Also er hatte eine Granate aus dem Ersten Weltkrieg in seinem Po. Und ich würde sagen, es ist zwar erst Februar, aber es könnte auch die skurrilste Nachricht des Jahres werden. Mal schauen.
Ich habe ja, als ich die Überschrift irgendwo gelesen hatte, habe ich auch gedacht, ja Leute, okay, der hat eine Granate im Fluss Po gefunden und hat sich irgendwie verletzt. Ihr habt, aber ihr müsst mal eure Überschrift so schreiben, dass man nicht denkt, der hat ja das Ding im Hintern gehabt.
Ja, ich würde auch sagen.
Und ich habe das erstmal einen Tag lang überlesen und ignoriert, bis ich dachte, ja gut, ihr habt halt keine Überschriftenkompetenz.
Und ich möchte auch eine wichtige Detail zu der Sache nicht unterschlagen, denn Le Figaro berichtet darüber, dass die Granate etwa 16 cm lang und 4 cm breit gewesen sei.
Ja.
Ich würde sagen,
was für ein Typ von Granate? Können wir Röntgenbilder haben?
Ich bin mir ganz sicher, dass du im Internet diese Informationen auch finden wirst. Ich fand sie jetzt für die Wochendämmerung. Ja, ich glaube, das ist eher so kinky Detailwissen dann. Limerick-Thema der Woche steht also fest: Arschbombe.
Das ist wirklich, dass man das Wort Arschbombe noch. Also,
ja. Ja, es hat irgendwie eine neue Bedeutung bekommen heute, das Wort. Das ist doch schön. Und damit kommen wir genau dazu, nämlich zum Limerick der Woche. Und letzte Woche war das Thema Kleinkind, wobei sich unser Wochendämmerungspoet sehr, sehr, ich sag mal, herausgefordert gefühlt hat von dir.
Von mir?
Von dir.
Habe ich ihn angeschnauzt?
Nee, aber du wirst merken, warum.
Okay.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Es war mal ein Kleinkind aus Kursk. Das dichtete gern, und zwar nur skandalöse, perverse und schmutzige Verse. Doch waren seine Reime echt mursk.
Ja.
Das war genial.
Hab ich auch gesagt.
Das war wirklich genial, ja.
Wir haben halt einfach den besten Poeten der Welt.
Ich nehme den von Peter Pfister. Man ließ in dem Billardclub Nordrhein ein Kleinkind beim Spiel mit an Bord sein. Als würzig es roch beim mittleren Loch, trug Guinness es gleich als Rekord ein. Und jetzt wissen wir auch, woraus dieses dunkle Bier gemacht wird, das Guinness typischerweise verkauft.
Ach komm. Ich nehme den von Katja. Es fragte in Bielen ein Kleinkind, ob ich wohl zum Spielen den Stein find, ein Fenster zerbrach, das Kind fand hernach, dass Löcher zum Zielen echt fein sind. Arschbombe, Thema der nächsten Woche haben wir schon.
Da.
Und damit kommen wir zum Börsenticker. Montag.
DAX schüttelt Warsh-Schock ab.
Was?
Der vermutlich neue Präsident der Fed, also der Zentralbank der USA.
Dienstag.
DAX bröckelt ab.
Mittwoch.
DAX auf Richtungssuche.
Entschuldigung. Donnerstag.
DAX-Anleger können Nervosität nicht abschütteln.
Freitag.
Hartnäckige KI-Sorgen bremsen DAX. Ein DAX-Festspiele diese Woche.
Ja. Er hat aber auch ein schweres Leben, der DAX.
Der arme DAX, ja.
Das kann man bestimmt auch wieder schön mit KI bebildern irgendwie.
Mit Sicherheit.
Und damit kommen wir zum Faktencheck.
Hallo, hier ist der Faktencheck. Heute mit mir, Katharina Alexander. Ich habe mir in den letzten so 2-2,5 Stunden noch mal ein bisschen genauer angehört, was Katrin und Holger erzählt haben und geguckt, auf was ich korrigieren oder ergänzen möchte. Und ich habe tatsächlich heute sehr viele Links für die Shownotes, über die ich jetzt aber gar nicht groß referieren möchte. Aber wenn ihr irgendwo noch mal genauer nachlesen wollt, noch mal wissen wollt, hey, welches Buch hat Katrin hier erwähnt, dann findet ihr da alle Infos. Und an zwei Stellen wollte ich gerne noch ein bisschen ergänzen oder kontextualisieren. Das erste ist an der Stelle, als es um den World Report von Human Rights Watch geht. Da hat Holger sinngemäß sowas gesagt, wie dass es gerade bei den pro-palästinensischen Demonstrationen wichtig sei, da so ein bisschen genauer hinzugucken wegen antisemitischer Vorfälle. Und ich wollte irgendwie nochmal deutlich machen, dass diese pro-palästinensischen Demonstrationen in diesem Bericht gelandet sind, weil es dort eben nicht darum ging, irgendwie antisemitische Aussagen im Nachhinein genauer nachzuverfolgen, Leute aus den Demos vielleicht rauszuziehen, die bestimmte Plakate tragen, sondern dass es bei diesen Demos einfach zu massiven Fällen von Polizeigewalt gekommen ist und zu Einschränkungen der Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und Vereinigungsfreiheit. Und zwar in so einem großen Umfang, dass der Menschenrechtskommissar des Europarats an Alexander Dobrindt einen Brief geschrieben hat, in dem er sich darüber besorgt gezeigt hat. Und das alles, also Thema, ne, genauer hingucken, das sind alles Phänomene, die wir so zum Beispiel von rechtsextremen Demos in Deutschland nicht kennen. Ja, das war mir irgendwie nochmal wichtig. Und dann am Ende des großen Epstein-Blogs erwähnt Holger in so einem Nebensatz, dass es mal einen Fall in der CDU gab, wo ein 40-Jähriger eine 16-Jährige gedatet hat. Ja, das wollte ich irgendwie auch nochmal kontextualisieren. Also es geht da um den damals 40-jährigen Christian von Bötticher. Und das Ganze ist 2011 passiert. Da war er CDU-Chef in Schleswig-Holstein. Und 2011 kam raus, dass er eben im Jahr davor eine, wie er selber sagt, Liebesbeziehung mit einer 16-Jährigen geführt hat. Man muss dazu sagen, dass sobald Jugendliche in Deutschland älter als 14 sind, solche Beziehungen erstmal prinzipiell legal sind. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel bei so starken Abhängigkeitsverhältnissen wie zwischen SchülerInnen und Lehrkräften und noch ein, zwei andere Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen ist das erstmal nicht illegal. Es hat im Fall von Christian von Bötticher trotzdem dazu geführt, dass er eben sein Amt niederlegen musste. Und ja, ich würde es jetzt auch mal hier in Frage stellen, oder sagen wir so, ein Machtgefälle besteht natürlich trotzdem enorm, wenn eine Jugendliche mit einem 40-jährigen Mann zusammen ist. So, das war's für heute von mir. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und bis bald.
Und schon sind wir wieder am Ende der Sendung angekommen. Da freut sich Holger, denn immer am Ende der Sendung bedanken wir uns. Und das tun wir auf folgende Weise. Erstmal vielen Dank an alle, die uns unterstützen. Besonderer Dank gilt all denjenigen, die direkt auf unser Konto überweisen. Das bedeutet nämlich, dass das meiste davon bei uns ankommt. Aber auch vielen Dank an alle, die ein Abo bei Apple Podcasts haben oder uns bei Steady unterstützen. Und für alle, die bei Steady Mitglied bei den Ultras oder im Fanclub sind, kommt jetzt, dass wir eure Namen vorlesen.
Dins 1.
Fiete und Olaf.
Martin Afanasiev.
Guido Baulich.
Marc Bremer.
Oliver Delpies Sidepiece.
Welches Schweinderl hätten's denn gern?
Oh Mist, ist ja schon Februar. Wir brauchen Premium, Premium, Raschel, Premium. Ah, hier. Diesen Monat empfiehlt Christoph einen öffentlich-rechtlichen Premium-Kurzfilm, Die Spökenkiekering und das Fräulein in der ARD-Mediathek.
Silke Dietz.
Außerdem ist gerade Die fabelhafte Welt der Amelie in der Arte-Mediathek.
Und Seven Monkeys, glaube ich, auch, ne?
12. Ach,
Seven Monkeys. Auch schön. Seven Monkeys mit Ben Wallace. 12 Monkeys natürlich, Entschuldigung.
Das hatte ich noch gar nicht gesehen, sehr gut. Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Doppeldecker Fahrrad.
Claude Fankhauser.
Erik Fröhlich.
Der Dösewicht stellt fest, dass auch in Göttingen oder Hannover Fußgänger und Radfahrer ungeräumtem Eis und Schmodderschnee ausgesetzt sind. Was wagen wir auch kein Auto zu besitzen? Wir sind ja selbst schuld.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Hafranek.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Jessica Kogoi.
Diktatoren wollen die Freiheit nur für sich, das Volk soll versklavt bleiben. Lasst uns diese Ketten sprengen, lasst uns kämpfen für eine bessere Welt, lasst uns kämpfen für die Freiheit in der Welt. Das ist ein Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnt.
Sabine Lorenz.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Tobias Salin.
Jörg Schickis für noch mehr Flausch.
Simone Stolz.
So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wilmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Ich nenne die Öffnung in meinem Gesicht, in die man Süßkram reinschieben kann, liebevoll meine Schokolade.
Aus der Reihe Konträrfaszination heute. Der Orangemann im Evil Office.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Biel und Alice.
Eva und Andreas, Botschafter der Liebe. Alles ist einfach und wundervoll, wenn man sich gefunden hat.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Im Märzen der Bauer hat Schmerzen, sagt Aua.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilecke.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Christian Bogen.
Memo an mich selbst, bitte geistreiches Bonmot für die Wochendämmerung ausdenken.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Es ist Herbst und so weiter.
Klaus Breyer,
Daniel Bruckhaus,
Martin Buchker,
Anka Carstens.
Viele Grüße von Katan und alles Gute.
Tim Christan.
Clemens Langhans und alle Personen sind frei erfunden. Christoph Henninger, der Manfred ursprünglich aus Fritzlar, geschnappt haben sie in Nähe Nizza.
Christoph Henninger und Clemens Langhans nebst anderen Daten interner verraten, bestochen durch Burger und Pizza.
Inspektor Columbo.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Die Bären sagen Danke, Danke.
Felix sagt Dankeschön.
Wochendämmerung ist mein Leben und ist sie mal nicht da, dann mache ich mir einen Schlitz ins Kleid und finde das wunderbar.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice de Chen.
Hier die vorerst letzte Nachricht aus dem Fachblatt Postillon. Deepfake-Video zeigt Jens Spahn, wie er kompetent seinen Job erledigt. Das Fachblatt begibt sich nun in eine krankheitsbedingte Pause.
Gute Genesung wünsche ich. Mein Pups hat eine 1 in Sport und so weiter.
Hä, aber den hatten wir doch noch gar nicht.
Doch. Oh, nee, den zweiten Teil. Mein Pups hat eine 1 in Sport, sein Pups fällt hin im Hort.
Cristiano del Tauscho.
Und so weiter, der Left Wing Commander.
Lise kann die Kroken kaum erwarten und traut sich kaum, die Katana zu grüßen, weil sie sich so rar gemacht hat.
Roland aus NRW bedankt sich für die Postkarte und stellt fest, die Tage werden wieder länger, doch die Lage, die wird bänger.
Benidings da.
So haben sie mit dem Kopf und dem Mund den Fortschritt der Menschheit geschaffen und so weiter.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Durstlöscher, erlöscht den Durst.
Roland Erg.
Hello, ihr Erzeugerinnenliebhaber.
Die ungarischen Sprache ist eine utopische Sprache und so weiter.
Sei wie du bist, es kommt sowieso raus.
Matthias Flader.
Der Flop.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Egmont Frerichs.
Sam weiß gar nichts.
Du nicht Hand in Hand gehen wir zum Dönerstand.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Anne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Gratz.
Daniel Griesel.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Der Lux grüßt die Elke-Mama, Sally den Pinguin und ihren Papa.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Kathi grüßt Joni.
Sebastian Z. grüßt Lisa W. aus O. und dankt ihr für die Empfehlung der Wochendämmerung. Hoffentlich merkt sie jetzt, dass sie gemeint ist.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Simon Häkler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Katrin Hauser.
Jan Heck.
Sabine Heider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Nils und Hilke.
Kurt C. Hose.
Katharina Hüll.
Benjamin Hupp.
Anja und Jan in Bielefeld.
Nils Israel.
Der Oberemmengraben ist ein typisch Frittenthaler Bach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Roland ist kaputt.
If you put your hand in the crack and you won't get it back, it's a moray.
Annette, jeden ersten Sonntag im Monat Digital Independence Day.
Michael, yes.
Der Robert zitiert die Bibel. Alle Tische sind voll von Erbrochenen, sind voll von Kot bis auf den letzten Fleck. Jesaja 28,8, ja. Johannes 19,27, sage ich dazu nur.
Felix Johannes.
Tobias Johannes.
Cable K.
Felix Johannes 1927. Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Skandal, die deutsche Bevölkerung und so weiter.
Kamikaze.
Jasmin Käselirmak.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Oliver Kleinert.
Dani Knedler.
Anna und Hagen Nuritz und Zalewski.
Patrick König.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kopetzki.
Oliver Kuhlfing.
Jeanette Lechner.
Nicht Lea.
Dietmar Lesen.
Dennis Lichtentäler.
Detmar Liesen.
Nico Lender.
Florian Link.
Heiko Linke.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
Isolde Maduschen.
Robert Manik.
Never Mind.
Die Messboje Mist.
Johannes Möller probiert auch mal aus den Namen zu ändern.
Die Mulle.
Celine Neubig.
Gung, nicht patriotischer Europäer aus dem Erzgebirg Miriquidi.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossen.
Michael Ott.
Barbara Pelchen.
Axel Philipsenburg.
Nils Plantold.
Josef Porter.
Nick Braus.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe is temporarily out of office.
Axel Rasmussen.
Rasmussen. Adrian Renner.
Norbert Rippschläger.
Sabine Renner.
Sabine Rippschläger, aber gut. Sabine Rippschläger.
Du hättest Norbert Renner sagen müssen, du hast aber Norbert Rippschläger gesagt.
Habe ich das gesagt?
Ja.
Norbert Renner.
Sabine Rippschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter wieder Henker.
Marc Riese.
Halt dich an deiner Liebe fest, Rio Reiser.
Lilly Rohe.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Jürgen Schäfer.
Maximilian Schiffers.
Janis Schnitzer.
Dirk Schumann,
Konse Skibidibi,
Daniela Stark,
Weisheiten der Menschlichkeit Nummer 7. Hinter jedem großartigen Kind steht eine Mutter, die sich ziemlich sicher ist, alles falsch zu machen.
Thomas Stein,
Sabine Stern,
Suse und Martin Stöckert,
Heike Stoll,
Faules Stück,
Günther Stück,
Claudia Taschow,
Don't Panic, Tease the People with Kindness,
19,
Somebody Once Told Me the World is Gonna Roll Me,
Moritz Timm,
Deutsche Tolkien-Gesellschaft. Komm doch, komm doch, komm doch!
Die einen zünden Ausländer an, die anderen Autos. Und Autos sind schlimmer, denn es hätte meins sein können. Ausländer besitze ich keine. Die Dame im weißen Kleid.
Die Jule und der Pascal.
Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
haben das zusammen mit Priscilla und Gwyneth Molesworth einfach mal so für 2026 beschlossen. Bis jetzt funktioniert's.
Was ihre Verdauung übrig lässt, das verarbeiten sie zu Watte. Sie spalten Atome, sie heilen Inzest. Und sie stellen durch Stiluntersuchungen fest, dass Cäsar Plattfüße hatte.
Martin Unterlechner.
Stiluntersuchung?
Stiluntersuchung. Keine Ahnung.
Okay. Jan van Finkenrooy.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Macht mit beim Digital Independence Day an jedem ersten Sonntag im Monat. Webseite di.day. Grüße vom Känguru.
Da ist nämlich der Marc-Uwe Kling mit beteiligt beim Digital Independence Day.
Ja.
Ja. Hättest du auch letztes Mal schon sagen können. Naja.
Wieso hätte ich da, warum? Du hast nur gesagt, ob der Marc-Uwe Kling uns hört. Und ich habe gesagt, Marc-Uwe Kling weiß nicht mal, wer wir sind.
Das stimmt, da hast du ja auch recht. Aber ich dachte, wegen Grüße vom Känguru habe ich halt gedacht.
Ach so. Ach so, nee, so weit kann ich nicht denken. Also das weißt du doch, du kennst mich doch schon länger.
Okay, stimmt.
Weißt doch, wie doof ich bin.
Luisa Weyers.
Martin Wittmann.
Tobias Wirth.
Stefan Wolf.
Cindy und Timmy Wüst.
Heike und Axel Z aus Z.
Uwe Zieling.
Stefan Zimmermann.
Und zu guter Letzt nicht zu sehr den Sand in den Kopf stecken.
Und Mirto Bante Rapfatzap. Und Martin Balaschk.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank. Ihr finanziert meinen Lebensunterhalt.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, den 6. Februar 2026. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.